Bits und so.
Mit dem Rötzl wurde schon genannt, aus Hennenberg vom iPhone-Blog, der Alex Olmer.
Guten Abend.
Ist der Carlo Kaiser, Mac and I, Leo Becker.
Guten Abend.
Bastian, der Wichtel, Schlingelwölfe.
Ho, 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 guten Abend.
Das ist diese Zeit im Jahr, wo Fußball läuft.
Fußball läuft und erst Advent ist, ja.
Korrekt. Alles ganz normal.
Typisch,
alles
so wie immer.
Ja, ganz genau.
Naja, ich habe es mir nochmals anders überlegt. Wir fangen mit den dummen Live-Activities an.
Okay.
Weil das ist ja jetzt so ein schon relativ groß gefeaturedes Feature von iOS. Und es gibt noch relativ wenig von Apps, die da jetzt irgendwie besonders sinnvolle Sachen reinliefern. Jetzt ist natürlich gerade die dumme WM und ich habe mir das mal angeschaut, wie jetzt diese beiden Apps, die da irgendwie mit Live-Activities für Fußballstand irgendwie zurechtgekommen sind. Die eine, die vorher schon im Testflight war, diese Scorespot, die hat erstmal jetzt die erste Woche nicht funktioniert, für mich zumindest. Also die hat einfach immer veraltete Daten angezeigt. Die hat sich nicht aktualisiert. Die hat Stunden, nachdem das Spiel vorbei war, noch gesagt, das Spiel fängt in einer Stunde an oder sowas. Das war einfach,
das ist ja der Hit.
Bis du die App geöffnet hast, dann hat die App das neue Daten geladen und hat es zurück auf den Homescreen geliefert. Mhm. Ich war auch die ganze Zeit nicht sicher. Man kann schon so vorgesehenerweise mehrere Live-Activities gleichzeitig offen haben und die sollten auch alle sich aktualisieren.
Ja, von verschiedenen Apps. Ja, aber da gibt es auch ein Limit.
So zwei.
Ja, ja. Also das ist ja auch so ein bisschen von iOS bedingt, was dann Wichtigkeit hat und die großen Platz einnimmt, etc. Das ist
naja, ich meine,
nicht ganz klar.
Ja, ja, also ich meine, das Problem ist ja nur, dass der Engpass, die Engstelle ist ja nur das Dynamic Island, also die Live-Activities sind
ach schon so,
da.
Meinst
die
du?
Sind halt,
ach,
ja,
okay.
Also ich meine, sie leben halt nur auf dem Lockscreen. Also du hast auch deine 5 Live-Activities halt auf dem Lockscreen hängen, aber beim Dynamic Island wird es halt schwer.
Sind 5,
außer
oder?
Du verwendest die fantastischen geheimen Gesten, um die Live-Activities zu steuern.
Ich bin mir sehr unsicher, ob die wirklich so gewollt sind.
Ja, ja. Na klar.
Haben wir schon mal diskutiert. Du hast natürlich komplett recht. Ich habe nur, weil es auch vor mir steht, auf die Dynamic Island geschaut. Der Lockscreen ist ja für die meisten Leute einfach das Ding, um Live-Activities zu folgen. Und ist das Limit wirklich 5?
Ich weiß nicht, hab nicht ausprobiert, wo es aufhört.
Okay,
Also ich theoretisch müssten auch mehr als 5 gehen, aber ich kann mich nicht erinnern, ob ich mal wirklich, also ich kann mich nicht erinnern, viel mehr als 5 mal gleichzeitig gesehen zu haben. Mhm. Aber es ist ja dadurch, dass halt die Auswahl tatsächlich immer noch relativ überschaubar ist, wird man schon irgendwie mehr als 5 zusammenbekommen. Aber ich meine, das ist ja auch die, ich meine, genauso wie bei den Mitteilungen natürlich, wenn die Live-Aktivitäten sind ja auch relativ, nehmen ja relativ viel Platz ein. Und das heißt, wenn du 5 Live-Aktivitäten hast, dann siehst du ja sowieso, dann fallen ja sowieso schon mal 2 nach unten runter, dann musst du ja auch anfangen zu scrollen, damit du halt irgendwie alle siehst. Und also ich meine, mehr als 2, 3 passen ja auch auf den Sperrbildschirm nicht auf einmal sozusagen. Mhm. Also auch beim Pro Max kriegst du vielleicht noch eine mehr unter.
Dein Telefon ist zu klein.
Ja, exakt. Beim Pro Max ist vielleicht der Bonus, dass du da ein bisschen mehr Fläche hast.
Wie bestellt ist gerade ein Tor gefallen oder auch nicht, und das ist sehr lustig, weil es ist gerade ein Tor gefallen. Das ist bei ich habe jetzt FODMOP und Scorespot da drin, und das kam zuerst jetzt in der Live-Activity auf dem Lockscreen von FODMOP rausgefallen, dann kam es eine Minute später auf Scorespot rausgefallen, dann kam eine Notification, also eine Push-Notification mit dem Stand, und jetzt ist dieses Tor zurückgenommen worden wegen Abseits, und jetzt verschwinden diese Punkte wieder, und jetzt kommt noch eine Notification, und jetzt steht es 1:0, 0:1, 1:0, 0:1, und jetzt gleich wieder 0:0.
Aber wenigstens ist dieses ganze Zusammenspiel dieser Apps mit diesem Dynamic Island und diesen Punkten ist einfach viel spannender als das Spiel selbst. Also das finde ich, für mich ist das, was ich mitnehme. Völlige Begeisterung einfach.
Und jetzt warte ich drauf, dass es bei dem zweiten Live-Activity auch noch dieses Tor wieder verschwindet. Und das, ich weiß nicht, wann die Apps, wie oft sie da aktualisieren dürfen, und ob jetzt, weiß nicht, ob die Scorespot einfach in der ersten Woche unter Last zusammengeklappt ist, keine Ahnung. Aber das ist, es ist halt nicht super Echtzeit. Und ich meine, was ist Echtzeit? Bei den ganzen Streams und die Kabelanschlüsse und Satellit, die sind ja auch Minuten weit weg von irgendwas, von der Echtzeit. Und man weiß auch nicht, ob die jetzt bei den Spielen irgendwie noch extra Delay drauf machen, damit sie da rumzensieren können. Und ich weiß es nicht. Also
da gibt es auch, wenn dann 2 Schleifen, erst die läuft erst durch die FIFA durch und dann durch die Zensurbehörde in Katar. Das ist einfach saumäßig gut.
Es gibt ja dieses Gerücht, dass diese Live-Activities ein bisschen schneller aktualisiert werden sollen in der nächsten iOS-Version. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, was da dran ist, ist auch nur im Code gefunden worden bislang. Ich würde die aber, also es ist schon fair zu beachten, dass es relativ live sein sollte, aber ich glaube, es ist, also ich glaube, man kann es nicht mit live vergleichen so. Also es ist so im wie sagt man da, im Ballpark, also in der
ja, Ballpark ist richtig.
Ballpark ist richtig, oder? so ungefähr sollte es hinkommen. Ich würde nicht auf die Sekunden achten, weil dafür ist es, glaube ich, nicht ausgelegt. Noch nicht. Und ich glaube wirklich, es hängt von Anbieter ab, weil Footmob zum Beispiel schreibt in seine Aktualisierungsnotizen in der App Store-Beschreibung, die haben einige erfahren, irgendwie, wir versuchen schneller zu pushen. So, wir versuchen es schneller zu machen. Also die scheinen da auch noch zu optimieren. Und ich habe zum Beispiel gemerkt, also dass es teilweise noch fehlerhaft ist. Ich habe 2, 3 Situationen gehabt, wo sich, glaube ich, zumindest in der Dynamic Island die Live-Activities einfach abgeschossen haben. Wo ich tun und machen konnte, was ich wollte, sie gingen einfach nicht rein und erst neu Start vom Telefon hat es behoben, dass dann die Live-Aktivitäten in die Dynamic Island wandern. Es scheint auch so ein bisschen zu hakeln auch, muss man ernsthaft sagen.
Ich fand noch lustig, wenn die Dinger in der Dynamic Island oben drin sind, dann kann ja auch die App entscheiden, was sie dort reintut. Wenn sie verkürzt ist, ne, wenn sie die kurze Version ist, dann kann sie ja auch entscheiden, was da gezeigt wird, oder weiß sie gar nicht, wie sie angezeigt wird dort oben.
Doch, ich glaube, da müssen wir ziemlich genaue Vorgabe geben, dass du halt für das große Island und für das kleine Island und auch für das zweigeteilte Island, weil da ändern sich ja natürlich auch die Abmessungen. Also du hast ja mindestens 3 Größen plus das Aufklappmenü. Erstaunlich viel, also du musst als Entwickler, glaube ich, erstaunlich viel bedenken und überlegen, wie du sinnvoll Informationen in diesen sehr wechselhaften Dynamic Island Platz bekommst und über den du halt praktisch null Kontrolle hast, weil das System ja das entscheidet mit dem Strich.
Das Lustige ist jetzt bei diesen beiden Apps, die den Fußballstand irgendwie anzeigen möchten, die eine entscheidet sich dafür, in der Kurzversion nur die Nationalflaggen zu zeigen, also Spanien, Deutschland. Und das ändert sich jetzt über das ganze Spiel halt nicht. Und das ist halt voll uninteressant, weil du weißt ja, wer spielt wahrscheinlich.
Vielleicht.
Außer du hast sehr viele Spiele, die gleichzeitig laufen. Aber dann siehst du immer noch nicht keinen Stand. Ja? Also da ist immer noch keinen Stand. Und die andere App, die zeigt halt den Stand an. Da steht halt jetzt 0-0 drin. Ja, und das ist viel interessanter möglicherweise und viel sinnvoller als dass wenn ich jetzt auch diese Gesten hier ausführe, dann ändert die eine App halt zurück auf Spanien 0-0 Deutschland und dann siehst du auch die Punkte oder die Tore oder was auch immer das sein mag. Also da ist auch noch nicht so richtig, glaube ich, komplett zu Ende gedacht, welche App da wann was anzeigen sollte. Und auch bei Apple selbst, die pfuschen ja auch offensichtlich in den Betas jetzt noch an diesen Waveforms hin und her, ob die jetzt besonders bunt sind oder nicht und solche Sachen.
Oh ja, ja. Da ist einiges in Bewegung, was das Dynamic Island angeht. Ich meine, letztlich ist es ja auch noch super frisch. Also ich meine, es ist ein paar Wochen alt unterm Strich und dass softwareseitiges offiziell unterstützt wird, ist ja eigentlich auch noch extrem jung. Also mit 16.2 und auch 16.3 sehen wir da sicher noch mal einiges an Nachjustiererei. Oder ich hoffe es auch zumindest, weil es wäre sehr enttäuschend, wenn sie das einfach links liegen lassen jetzt und so sagen, okay, das läuft halt irgendwie, aber es ist weit entfernt noch von optimal.
Die Scorespot-App, die zeigt ja so eine Timeline an von dem Verlauf von dem Spiel. Da kommen gelbe Karten und Tore und so weiter. Und da war jetzt eben auch eine Zeit lang war jetzt da der Ball drin für ein Tor, was gefallen ist. Und jetzt ist der Ball wieder verschwunden und stattdessen ist halt das Videoschiedsrichter-Symbol reingekommen. Und das ist auch jetzt ersetzt worden.
Das habe ich noch gar nicht gesehen.
Es gibt ein Videoschiedsrichter-Symbol.
Glaube ernsthaft, also bei dem speziellen Fall ist das auch ein Problem des Sports. Also ich habe ja Fußball jetzt viele Jahre nicht verfolgt und bin so ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie diese Videobeweisgeschichten das Spiel übernommen haben. Weil selbst wenn du live schaust, fällt ein Tor und du wartest erstmal ab, ob das Tor gegeben wird. So, du Spieler auch so jubeln so ein bisschen, aber gucken dann, okay, vielleicht wird es gegeben, vielleicht nicht. Das ist, ich bin kein Fan davon, ernsthaft nicht, weil diese Tatsachenentscheidungen einfach, die waren einfach spannend und dann ist ein Fehler passiert und dann haben sich Leute aufgeregt und dann gab es Randale und das war schön. Aber jetzt ist ja irgendwie so.
Ach, so einer von diesen bist du.
Okay.
Von diesen Fußballfans. So einer ist der Alex. Jetzt haben wir es.
Wie du gehört hast, ich bin gar kein Fußballfan, weil ich jetzt irgendwie 15 Jahre nach Videobeweiseinführung irgendwie mich darüber aufrege, wie viel Emotionen daraus gefallen sind. Ja. Und die Apps, interessant, wie die damit umgehen, weil ich habe dann auch gedacht, okay, warten wir mal ab, wenn ein Tor zurückgezogen wird und das passiert ja auch alle Tage mal und Footmob hat bei mir erstmal das Tor gepusht und dann wieder zurückgezogen und nicht gewartet, bis es bestätigt ist sozusagen. Und das fand ich auch eine interessante Entscheidung. Weil das ist, wenn du live zuschaust, kann das ja auch teilweise irgendwie Minuten dauern, bis die Entscheidung gefallen ist dafür. Und das ist, also ich bin kein Fan aus der sportlichen Perspektive und fand es interessant, wie die Apps dann umgesetzt haben. Weil, ja, dann findet halt so ein Ereignis in der Live-Activity, wenn sie denn halt relativ live sein möchte, so statt, dass es halt gefallen ist, zurückgezogen ist und dann weitergeht das Spiel.
Und wie war das jetzt bei denen geregelt mit der Nachspielzeit und so? Das ist auch so ein bisschen unterschiedlich, weil du siehst ja, jetzt wenn bei Scoresport zum Beispiel siehst du nicht, dass wir jetzt in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sind, weil hier steht einfach nur 48 Minuten zum Beispiel. Mhm. Normalerweise würde ja sowas wie 45 plus 3 stehen oder sowas. Und das ist, pro Sport sind ja da auch nochmal viele Feinheiten. Und bei, ich verstehe das Scoring-System von Baseball und Football überhaupt nicht, aber das ist ja auch kompliziert, weil irgendwas so Inning und erster Down, dritte hast du nicht gesehen und keine Ahnung. Wovon ich mehr verstehe, sind Essenslieferungen. Deswegen habe ich mal bei Volt eine Lieferung bestellt und Volt hat auch die Integration in Live-Activities und ein Lockscreen-Widget und solche Sachen. Und die haben sich da jetzt erstmal auch interessanterweise nicht besonders super viel Mühe gegeben mit einer Animation und so ein kleines Fahrrad, was dann da über dein Lockscreen fährt, sondern es ist einfach nur so ein Text, da steht noch 30 Minuten. Ja, das ist halt sehr simpel gemacht.
Das reicht vielleicht, wenn du Hunger hast, oder?
Ja. Also besser als nichts auf jeden Fall. Und insgesamt ist bei Volt interessant, die zeigen dir in der Dynamic Island zeigen sie den Lieferzeitpunkt an, also die Lieferuhrzeit. Also 21 Uhr habe ich bestellt und dann hat Volt in die Dynamic Island links Volt und rechts 21.30 Uhr reingeschrieben. Und das hat sich dann so angepasst. Ich hätte erwartet, dass da vielleicht steht noch 35 Minuten oder sowas, aber da haben sie einfach die Uhrzeit reingeschrieben. Dann musst du selber gucken, wie spät ist es jetzt und was ist der Unterschied zu der Lieferuhrzeit. Und dann, das fand ich jetzt nicht so, weil an alle anderen Stellen in der App, da zeigen sie die verbleibende Zeit an, bis sie meinen, dass der Fahrer kommt. Und das war auch okay, das hat sich auch okay aktualisiert. Und insgesamt ist die Volt-App, da ist, glaube ich, ein sehr fähiges Team dahinter, weil die ist sehr okay. Also die machen sehr viel richtig. Es war auch so eine komplizierte Bestellung, weil der hat den Rabatt hat er nicht angewendet. Und während die Bestellung offen war, habe ich gesagt, hier Customer Support Chat aufmachen. Dann hat der Customer Support gefragt, so schick mal einen Screenshot, wie deine App jetzt aussieht. Dann habe ich einen Screenshot gemacht, habe den Screenshot in dem Customer Chat dort hochgeladen. Der hat sich das angeschaut, hat eine Gutschrift gemacht. Mhm. Und das war also sehr, sehr rund eigentlich und hat auch mit Apple Pay und Zeug. Das also, die haben sich mit der App relativ viel Mühe gegeben. Und dass dieses Geschicklichkeitsspiel, während du auf dein Essen wartest, kannst du ganz schnell tippen und dann kriegst du vielleicht irgendwas, wenn du mehr als 60 Mal in 5 Sekunden tippen kannst oder so.
Dann kriegst du eine Serviette gratis oder was für fantastische Gewinne warten da auf dich.
Ich weiß es nicht. Ich war ja nicht schnell genug. Aber
niemand schnell genug.
Ja, die Auswahl in München ist leider nicht so richtig zufriedenstellend. Das war Korean Barbecue und es war okay, aber nicht so super, super. Das war nur so okay und nur okay fand ich dann nicht
gut genug. Ja, es hat sich ja immer so ein Ding, also die vermutlich sind so die super, super Restaurants sind die sich eh keine Gedanken über irgendwas machen müssen, wo sie ihre Gäste bekommen. Und die wollen dann wahrscheinlich nicht irgendwie dauernd schwitzige Fahrraddudes da drin rumstehen haben, die Essen raustragen. Also von daher ist halt wahrscheinlich eher schwierig das geilste Essen über Volt zu bekommen.
Ja, weiß nicht. Aber auch mit der Dynamic Island und die anderen Sachen, die da so angezeigt werden, da geht sicherlich noch mehr. Also wenn du jetzt auch so Systemfunktionen, Timer und Musik und irgendwelche Sachen machst, da ist auch Apple sich noch nicht so ganz sicher, was sie machen sollen. Zum Beispiel die Anzeige, welche Anzeige ist das denn? So was war das denn für ein, es gibt so eine neue Sorte von Dialog, die aus der Dynamic Island rauspoppen kann. Habt ihr das schon mal gesehen, so irgendwie dein Netzwerk stinkt oder so? Das ist so ein Dialog, der von oben kurz reingefahren kommt und dann wieder in die Dynamic Island weg verschwindet. So wenn dein DNS irgendwie umgekippt ist oder so.
Ja, ja. Aber ich denke gerade über ein anderes Beispiel nach.
Es gibt auch noch so diese gedrehte Ansicht von der Seite für AirPods zum Beispiel oder ja, auch so im Akku von der Seite. Also da sind viele neue Sachen, die noch nicht ganz fertig sind.
Ja, die wird auch erweitert. Da war ja an der Seitenkippung war ja am Anfang fast gar nichts drin. Und da haben sie jetzt 1, 2, 3 Sachen mehr reingebracht, sodass da auch, ich glaube, auch Fokusmodus wechseln. Solche Geschichten kommen dann auch in der Seitenansicht, sodass du beim Video schauen halt diese Statusinformationen kurz zumindest eingeblendet siehst, was nicht dumm ist. Aber dieses Beispiel, da komme ich jetzt auch auf gerade kein sinnvolles Beispiel. Ich meine, bei manchen Sachen ist ja normal, dass sich der so ein bisschen auffälliger verlängert und so weiter, weil der Akku, Stromsparmodus und so weiter.
Shortcuts zeigt sich ja auch dort in der Dynamic Island, wenn da einer läuft. Mhm. Es ist interessant, aber es ist echt noch nicht, komplett auch noch von Nutzern nicht verstanden worden, meines Erachtens. Also selbst ich tue mich schwer, muss ich sagen. Weil dieses Fußballding, was ja wirklich ein Vorzeigebeispiel jetzt gerade zum Start ist, das ist halt immer noch schwierig, also für mich nachzuvollziehen. Du musst halt eine Stunde vor Spielbeginn, musst du einmal in die App reingehen und dann musst du die App schließen und dann wandert's halt in die Dynamic Island. Und es tut sich sozusagen nichts von alleine. Selbst wenn du das Spiel vorgemerkt hast, du kannst dann nur Push-Nachrichten irgendwie navigieren und da dann vielleicht, aber du musst diese App öffnen, um die Dynamic Island und Sperrbildschirm Live-Activities dann zu bekommen.
Das ist natürlich ein schwieriges Problem, weil wenn du halt anfängst, ist natürlich auch einfach Apps, die ja irgendwelche Live-Aktivitäten halt da rein packen. Es ist ja echt schon, letztlich braucht es halt, wäre das auch theoretisch unterm Strich eine Einstellung, dass du halt sagst, diese App darf mir für das und das halt einfach automatisch das starten, weil ich sehe das natürlich auch. Mhm. Der Punkt, dass du halt immer manuell und gerade bei Fußball und gerade bei so einem Dauerfußball-Beschuss, wie es im aktuell der Fall ist, da wird es halt besonders auffällig, dass das derzeitige System halt nicht so richtig funktioniert. Ich meine, bei der Essensbestellung und so, da ist irgendwie alles offensichtlich und beim Timer und so, da funktioniert das alles. Da
warst du ja auch schon in der App.
Ja, genau. Und dann bist du ja in der App und startest den Timer und dann ist das praktisch, dann musst du nichts mehr groß machen. Aber ja, bei so Fußballturnier ist echt das perfekte Beispiel, wo das halt komplett bricht dann und nicht mehr so reibungslos funktioniert.
Und es gibt ja auch für andere jetzt so Lieferungen oder so Amazon-Lieferungen, die braucht halt so normalerweise so 1 Tag oder 5 Tage. Dann hast du irgendwann die Bestellung und dann kommst du irgendwann sehr viel später kommt die Lieferung, wo es entweder sehr wichtig ist, dass du da bist, weil es ein Kühlschrank ist und du musst die Tür aufmachen oder ist es halt ein Kabel und es ist völlig wurscht, wann das jetzt genau kommt.
Ja, gut, okay, so klar wird es wahrscheinlich nicht werden, aber das ist ein ideales Beispiel, weil da hast du einfach Bestellung und dann hast du 3 Tage Leerlauf, also als Non-Prime-Member sage ich das mal, und dann ist halt dieses Zeitfenster 20 Minuten oder so oder 2 Stunden ist halt vielleicht wichtig. Und wie regelst du das dann? Weil dann warst du nicht vorher in der Amazon-App. Und das kannst du dann nur durch, weiß nicht, Push-Mitteilung irgendwie, dein Paket kommt gleich, klicke hier, um es live zu verfolgen, irgendwie austricksen zum aktuellen. Und ich glaube, mir ist es noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Gerade wenn wir jetzt irgendwie 4 Spiele am Tag haben, irgendwie, dann musst du ja jedes Spiel, vor jedem Spiel einzeln mal die App aufrufen haben, damit du es dann auch in der Live-Activity hast. Und da werden dann auch Spiele vergessen einfach.
Ja.
Ich meine, Push-Nachrichten sind ja auch schnell, so ist es nicht, aber vielleicht ist es auch einfach irgendwie eine falsche Herangehensweise oder falsche Denkweise von mir, weil wenn du ein Spiel wirklich live verfolgen willst, dann machst du das halt auch, dann stößt du das aktiv an, das ist der Sinn dahinter, und wenn du das eh nur so semi-interessant findest, dann sind Push-Nachrichten vielleicht für dich völlig okay. Ja, also vielleicht gehe ich da auch mit der Einstellung rein, jetzt haben wir die Live-Activities, jetzt will ich die ausprobieren, aber sie kommen nicht von alleine so. Und die Vorstellung ist falsch, weil Leute, die live wirklich ein Spiel mitverfolgen wollen, während es läuft, die haben kein Problem damit, die App vorher aufzurufen und dann das dadurch anzustoßen.
Mit Push-Notifications haben sie mit 16.1 angeblich ein Problem behoben, wo Leute Push-Notifications nicht bekommen haben. Aber nicht so alles. Also ich habe das Gefühl, dass irgendwas ist noch faul. Ein Hörer hat auch geschrieben, ich kenne noch jemanden, wo einfach nicht alle Push-Notifications ankommen, die ankommen sollten und bestellt sind und eigentlich regelmäßig kommen müssen. So Tagesschau, Eilmeldungen oder solche Sachen kommen einfach nicht. Und es ist nichts in den Settings falsch, es ist nichts im Fokus falsch eingestellt, sie kommen einfach nicht. Und das kannst du auch nichts irgendwie einstellen, kannst du auch nicht sagen, was jetzt da genau das Problem ist oder so.
Und ist das, sind wir sicher, dass das nicht so ein Urban Legend ist? So, ne, also ich habe deine Nachricht nicht gekriegt. Nachricht kam hier seit 16. Also meine Ausrede wäre das auf jeden Fall ganz oft gewesen.
Nee, das ist wirklich, irgendwas ist da faul. Oder vielleicht spielt auch die Watch irgendwie rein, dass irgendeine komische Einstellung auf der Watch irgendwie die Mitteilungen auffrisst oder so. Das ist ein bisschen unklar.
Es ist eine gewisse Komplexität, ist natürlich inzwischen schon dabei, gerade mit mehreren Geräten und verschiedenen Einstellungen für und Fokusmodus und dem ganzen Krempel, was du halt auch mit den Nachrichten filtern kannst, hast du natürlich einen Berg an potenziellen Hindernissen, die dir auch die Nachrichten dann vielleicht ausblenden oder erst später anzeigen oder gar nicht anzeigen. Das ist auch bei einzelnen Apps ist es ja auch mitunter so, also wenn du irgendwie auf mehreren Geräten die App hast, also das ist auch was ich bei mir immer mal wieder beobachten kann, und ich weiß nicht, ob das wirklich mit iOS 16 oder iOS 16.1 neu ist, dass dann halt auf einem Gerät bekommt die App die Push-Nachricht, aber auf den anderen Geräten, wo die App genauso aktiv ist und wo ich auch eingeloggt bin in der App und die App auch benutzt habe und benutze, dann die Nachricht zum Beispiel nicht ankommt. Also ich habe dafür auch keine Erklärung und keine Lösung. Und ich weiß aber nicht, ob es ein spezifisches Problem jetzt von iOS 16 ist. Ich habe das also bei mir so aus der Erinnerung das Gefühl, dass mir das vorher auch schon immer mal wieder über den Weg gelaufen ist.
Ja, weiß ich nicht.
Vielleicht ist auch diese vermeintliche Intelligenz kommt da zum Tragen, weil du sitzt ja hier vor mehreren Geräten, und wenn diese Push-Nachricht an einem Gerät, an dem du aktiv arbeitest, auftaucht, dann geht das System davon aus, du hast die gesehen, weil du sitzt ja da vor dem Gerät, du bedienst es gerade, dann lasse ich die nicht auf all den anderen Geräten aufpoppen, die ja auch vor mir stehen. Also, ne, da gab es, glaube ich, mal so eine Idee irgendwie, das System erkennt intelligent hier, wenn du
bei dem, also zumindest iMessage macht das, soll das eigentlich machen.
Ja, manchmal.
Tut's auch manchmal, genau.
Manchmal, ja.
Und manchmal vielleicht auch nicht. Und da könnte aber auch natürlich sein, dass mal was verschluckt wird unter Umständen. Also gerade bei mehreren Geräten, wenn halt irgendein Gerät rumliegt oder so. Also man inzwischen, es ist lustig, dass also viele Basissachen durch diese Mehrgeräte-Geschichte, die Komplexität steigt halt extrem. Und,
also getimte Reminder gehen bei mir gerne auf dem Laptop raus, auch wenn ich sie gerne auf dem Telefon gesehen hätte.
Ja, das ist zum Beispiel, das ist natürlich ein spezifisch und sehr interessant und auch sehr blödes Problem, weil das ist ja wirklich einfach extrem ungünstig dann, wenn das auf dem falschen Gerät ankommt und wenn man es nicht ändern kann auch.
Genau, und der Laptop stand halt alleine im Büro und ich habe halt auf dem Telefon einen Reminder gestellt für eine Stunde später und dann kriege ich halt nicht.
Ja, das
ist am nächsten Tag dann auf dem Laptop. Und sie haben offensichtlich ja noch in iOS 16.2 Beta ein Schalterchen für den Always-On-Screen, dass du sagen kannst, Always-On schon, aber ohne mein Hintergrundbild.
Ja.
Und das fände ich vielleicht auch insgesamt ganz praktisch. Ich habe jetzt mal ein paar Wochen lang Always-On ausgeschaltet, weil es mir relativ wenig gebracht hat und tatsächlich nur so extra abgelenkt hat, weil da hat immer irgendwas geleuchtet. Und ich meine jetzt so gefühlt Akkugewinn sind es vielleicht so noch 2 extra Stunden am Tag.
Und das ist was wär viel wäre.
Pro Max.
Ja, 40 Pro Max. Ich meine, es geht so in Richtung, dass das 2 Stunden später dann leer wird. Und das ist schon nicht nix.
Das wäre viel, ja.
Also das wäre viel, definitiv, ja.
Und du siehst so, dass diese Kurve von der Batterie so ein bisschen eben flacher abfällt. Also nicht viel, aber das macht halt dann so, dass ich wirklich 14 Stunden stark genutzt irgendwie und dann ist leer. Ja, also es ist schon ist okay.
Ja, ist natürlich faszinierend. Also ich meine, das ist sicher was, also wer da auch Sorge hat mit seiner Akkulaufzeit, sollte es auf jeden Fall mal ausprobieren, es auszuschalten und halt schauen, was passiert. Ich habe insgesamt das Gefühl, oder zumindest, was heißt das Gefühl, ich merke es bei mir selbst auf einem nicht, also 14 Pro ohne Max, dass die Akkulaufzeit, ich meine, ist natürlich auch eine Beta-Geschichte mitunter, dass die Akkulaufzeit sehr schwankend ist. Es gibt einfach Tage, wo irgendwas im Hintergrund ganz offensichtlich den Akku einfach durchfrisst. Also merkst du auch, das Gerät ist halt warm und alles und ich weiß nicht, welcher Prozess es wechselt. Also es sind auch unterschiedliche Sachen, die halt angezeigt werden und ich habe es nie irgendwie tiefergehend bis jetzt analysiert. Ändert sich auch mit der nächsten Beta-Version oder nach dem Neustart und so weiter, kannst du das alles wieder sich wieder ändern. Das ist also ein völlig ungreifbares Problem. Und natürlich kann in solche Geschichten auch das Always-On-Display ist ja variabel. Also wenn du zum Beispiel in einer sehr hellen Umgebung bist, sei es jetzt draußen Sonnenlicht, jetzt sind wir in einer sehr grauen Zeit, aber im Sommer bei hellem Sonnenschein oder auch vielleicht unter irgendwie Turbobeleuchtung im Studio, ist ja auch das Always-On-Display zum Beispiel ist dann relativ hell. Mhm. Während das Always-On-Display, wenn du ja in einem normal beleuchteten Raum ist, ja relativ dunkel ist. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Akkulaufzeit logischerweise extrem aus. Ne? Weil extrem, da ja auch die Bildschirmhelligkeit, wie insgesamt natürlich die Bildschirmhelligkeit einfach massiv sich auf die Akkulaufzeit auswirkt. Und das gilt natürlich genauso fürs Always-On-Display, was ja eben auch flexibel nachjustiert und einfach nur insgesamt dunkler ist. Aber es ist ja immer noch ein Bildschirm, der halt leuchtet.
Ich habe jetzt als Wallpaper dieses, da hat jemand, war das irgendwie Basic Apple Guy oder so, hat mal die Innenansicht vom iPhone 14 Pro Max gezeichnet als Wallpaper. Das sieht so ganz lustig aus, weil es halt auch genau mit, wenn du hinten hinfährst, fühlst du ja die Kamera und dann ist halt genau an der Stelle auch das Kameramodul eingezeichnet. Aber das Lustige ist, offensichtlich ein Amerikaner und der hat die Version ohne den SIM-Tray dort gezeichnet.
Ja.
Und dann siehst du erstmal, wie groß eigentlich diese, also ich weiß nicht, 15-20% vom Bordfläche ist halt dieses SIM-Tray, was da durch diesen Platzhalter, durch diesen Plastikblock jetzt im Ami-Modell abgedeckt ist.
Ja. Also das ist, es ist erstaunlich, wie viel, aber ich meine, das Board ist ja inzwischen einfach so winzig geworden, dass natürlich jede Sache, die da noch verblieben ist, ist schon relativ groß für sich dann genommen. Und ja, das Board ist halt, das SIM-Karten-Ding ist natürlich ein großes Element, ja.
Mhm. Gut. Beziehungsweise kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von Granatapet, den Futternerds. Ihr wisst ja, der Gründer von Granatapet, der hat vor gut 15 Jahren angefangen, für seine nahrungssensible Hündin selbst Futter herzustellen. Hat er sich reingenördet, hat den Kochlöffel geschwungen, um eigenes Futter ohne Getreide, dafür aber mit Granatapfelkernen drin zu kreieren. Und bis heute ist das so geblieben. Die verzichten auf Getreide, Zuckerzusätze und Farbaroma-Konservierungsstoffe. Da kommt nur rein, was für die Tierchen gut ist, an der Natur orientiert. Granatapfelkerne sind gut für Zellen und Gewebe, Herzkreislauf und das Immunsystem von Hunden und Katzen. Und ich hatte ja neulich schon gesagt, neben der altbekannten Katzensuppe, das sind, Katzensuppe sind so kleinen Döschen, die sind so, weiß nicht, 4 Zentimeter hoch mit 70 Gramm drin, gibt es auch Hundesuppe, die ist viel größer, weil so ein Hund im Schnitt wahrscheinlich, kann man das wirklich sagen, dass alle Hunde im Schnitt größer sind als Katzen?
Ich weiß ja nicht, wieso die Chihuahua-Dichte unter den Hunden da draußen so ist, aber wahrscheinlich schon. Weil das wäre letztes Mal war so die Frage, die ich so im Hinterkopf hatte. Das wird sich sicher klären, weil da muss natürlich schon mehr drin sein, weil mit so einem Haps ist natürlich so eine Katzensuppe bei so einem Hund wahrscheinlich einfach weg, aber es ist offensichtlich mehr.
Also Suppenkasper für Hunde, um den Flüssigkeitsbedarf optimal zu decken, das schmeckt ihnen auch noch sehr lecker zusätzlich. In der Suppe sind feine Granatapfelkerne enthalten und dazu Grünlippmuschel, die neben Proteinen auch Substanzen enthalten, die sich positiv auf die Gelenke auswirken können. Mit dem Suppenkasper unterstützt ihr eine naturnahe Ernährung vom Hund. Ihr bekommt bei uns hier auf granatapet.de/spitze und so 20% Rabatt auf die verschiedenen Sorten vom Suppenkasper für Hunde und Katzen. Und mit unserem Code hier Bits und Suppe sind die Versandkosten auch noch gratis. Solltet ihr unbedingt mal testen. Es gibt die Testpakete und es gibt die größeren Packungen, wenn ihr euch eine Sorte ausgesucht habt. Also hier zum Beispiel habe ich Rind mit Karotte zum Beispiel für die Hundesuppe und ich habe für die Katzensuppe Lachs und Geflügel zum Beispiel. Gibt es verschiedene Sorten, könnt ihr mal testen, was euren Tierchen am besten schmeckt. Außerdem für die Menschen, die vielleicht noch einen Job suchen, sie suchen auch Mitarbeiter, zum Beispiel einen IT-Allrounder, Allrounderin oder Grafikdesign, Creative Art Director. Schaut mal auf die Jobangebote auf der granatapet.de. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So nun, was haben wir denn noch für lustige Themen? Wir haben, das schieben wir, ich bin heute ein bisschen unkoordiniert, das war jetzt etwas spontan, weil Stable Diffusion 2 ist raus.
Oh.
Gute Nachricht, technisch feine Angelegenheit, rechnet schöner, rechnet schneller, versteht mehr Sachen, die du reinschreibst. Sie haben neuen Upscaler, sie können größere Bilder, alles very nice. Aber, kleine Fußnote, sie haben die Hosen voll und haben sich einfach selbst zensiert. Hast du, NSFW ist raus und Promis sind raus und Künstlerstile sind raus.
Ja.
Und damit machst du jetzt eben nur noch so armselige, drittklassige Stockfoto-Ersatz mit einem Astronauten auf dem Pferd und sonst nichts mehr. Und ich hatte ja damals, aus Spaß hatte ich gesagt, naja, wer verklagt sie als erstes? Wahrscheinlich Getty, oder? Als erstes von Getty verklagt worden, weil die haben da voll keinen Bock drauf.
Ich verstehe es ja nicht. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich haben die einfach nicht die besten Anwälte, also Getty schon, aber die Stable Diffusion Menschen nicht, weil ich kapiere noch nicht so ganz, warum man nicht den Case machen kann. Hör mal zu, das mag schon sein, dass sich da jemand eine Software von uns runterlädt, was die dann bei dem auf dem Rechner macht oder bei dir auf dem Rechner macht, das, da können wir jetzt auch nichts für, ne? Also
was sie können ja, also was jetzt, was wohl auch Leute machen, ist jetzt so, eigene Modelle zu trainieren. Also das ist ja jetzt nur, du, wenn du nicht deren Modellblob nimmst, sondern das selber rechnest, dann kannst du ja machen, was du willst. Da kannst du auch Alex Gesicht reinkleben. Ja, also wenn du jetzt Alex Gesicht trainierst, dann kannst du mit Alex Gesicht Schabernack treiben. Und das machen dann jetzt auch Leute. Die haben das so von
mit sich. Mit Alex Gesicht machen das Leute.
Das ist schon gut geschütztes Geheimnis, dieses Modell hier.
Der Olmer-Mob.
Ich habe schon was gesehen. Ja.
Nein.
Ja, und wenn wir hier nochmal zurückschauen möchten, ne? So hier zum Beispiel.
Ähnlichkeiten.
Ausgeschlossen.
Genau
an der gleichen Stelle, wenn du da hin und her schaltest.
Dieselbe Person quasi.
Ja, könnte man meinen.
Ja. Naja, also, nee, aber es ist, ich hatte schon ein bisschen damit gerechnet, weil wenn es zu gut ist, um wahr zu sein, dann alles Gute findet ein Ende an den Copyright. Geschichten, klar, weil das natürlich. Copyright halt auch einfach komplett kaputt ist. Jetzt, das ist sowieso schon immer kaputt, aber jetzt extra kaputt in den USA ist halt durch ein DMCA und da steht ja im Namen Digital Millennium Copyright Act, der ist halt auch schon 20 Jahre alt jetzt.
Ja.
Und der ist ja auch auf die Gegebenheiten von heutzutage nur sehr schlecht angepasst. Wenn der jetzt heute angepasst werden würde, dann würde er aber nicht besser, sondern noch schlechter werden.
Vermutlich, ja, weil irgendein Lobby-Schorsch, der würde da schon reinspazieren und zeigen, wo der Bottle den Most holt. Also von daher, ja.
Das ist also, this is why we can have nice things. Das ist so relativ ernüchternd. Also war irgendwie klar, dass es so weit kommt, aber. Und auch deswegen will ja Google sein Modell nicht veröffentlichen, weil es ist zu gut.
Ja.
Ja. Aber das führt halt dazu, dass ich das jetzt im Untergrund irgendwie weißt du, wenn du jetzt das Gesicht von Bruce Willis irgendwo draufkleben willst, musst du jetzt als Modell selber rechnen. Das kannst du auch machen, das ist nur ein bisschen teuer. Das musst du halt jetzt, Leute, Kickstartern sich jetzt da das Modell rechnen und solche Sachen. Es ist ein bisschen absurd.
Ja, völlig.
Ja, und man kann sich das natürlich trotzdem anschauen, das wird jetzt auch fein überall eingebaut, aber es ist halt ein Schritt zurück. Jetzt ist die Frage, ob die ihren Einser-Modellen, ob die jetzt dann mit DMCA wieder zurückrufen, ja, und gucken, dass die wieder aus dem Netz verschwinden. Das kannst du jetzt nämlich auch abwarten.
Ja.
Die Straw Things für iOS, das ist jetzt noch Stable Diffusion 1.5 drin, das kannst du klicken und das
Gab es gerade vor der Sendung gab es ein Update.
Ja, haben sie es noch drin oder nicht?
Doch, es ist noch drin. Aber was ist denn neu? Neu ist, dass du auch die größeren Auflösungen hast auf iPhones, die mehr Gigabyte an RAM haben als gewöhnlich. Also da sind noch die ganzen Modelle von 1.5 mit InPainting und so weiter sind da drin. Auf Twitter habe ich gelesen, dass er an Version 2, an der Integration von Version 2 arbeitet. Also, dass du auch Stable Diffusion 2 in der Draw Things App hast.
Genau, ich habe noch ein bisschen damit rumgespielt, irgendwie Samurai, der einen Hotdog frisst oder so. Und das war also sehr gutes Ergebnis. Und auch in der Draw Things mit Inpainting, Outpainting rumgespielt. Das geht alles, ist nett.
Das ist übrigens so eine App, die deine Akkulaufzeit beeinflusst. So ein ganzes so viel Always On ausmachen. Wenn du Draw Things einen Abend lang verwendest, dann ist alles hinüber an Tests.
Ja. Und die andere Sache, wo eben künstliche Intelligenz verklagt wird, ist bei GitHub Copilot. Das war auch relativ klar, das ist jetzt auch soweit, dass die verklagt werden, weil Open Source Autoren sagen, dass sie ihren Code in dem Output von Copilot wiedererkennen. Ich würde dabei bleiben, dass das einzelne Zeilen Code oder Codeblöcke oder einzelne Funktionen sind so wie ein Sack Zahnräder, wenn du einen Motor baust. Ja?
Typische Sack Zahnräder.
Ja, du willst einen Motor bauen oder und da ist ja nichts dabei. Du nimmst halt aus dem Sack, greifst da rein, nimmst ein Zahnrad, schraubst es fest, hast einen Motor.
Ich glaube,
weil die Kunst ist, die Zahnräder richtig zusammenzustecken.
Ich sehe schon irgendwie die Schar an MotoringenieurInnen, die jetzt gleich vor der Tür stehen und sagen, in einem normalen Motor sind keine fucking Zahnräder.
Das taucht doch zuerst bei Stable Diffusion auf. Mach aus Sack Zahnrädern einen Motor. Nee, also ich finde es ja auch. Also das ist echt eine schwierige Diskussion, aber keiner will sich ja irgendwie festlegen auf irgendwie den Ausgang dieser Geschichten. Ich finde es allerdings, wir haben im letzten Mal, glaube ich, gesagt, die Katze ist so ein bisschen aus dem Sack und die kommt da auch nicht mehr so zurück, selbst wenn es jetzt schwieriger wird.
Ja.
Also es wird halt ein bisschen umständlicher und es ist halt nicht mehr das Modell dann vielleicht direkt von Stable Diffusion zu verwenden, aber es ist halt raus eigentlich.
Ich habe vergessen, wie viel sie für die Berechnung von ihrem ersten Modell bezahlt haben. Das war so schon viel Geld, aber geht so. Und das haben sie halt irgendwie auf AWS oder irgendwo in der Wolke gerechnet. Und das waren halt so, weiß nicht, fünf oder kleines sechsstellig. Also schon ein Haufen Geld, aber jetzt so im Großen und Ganzen eine Summe, die man sich auch kickstartern könnte. Oder wenn sich da irgendjemand Grafikkarten jetzt übrig hat und die vermietet, dann geht das schon auch. Es ist halt so, ich finde es so traurig und problematisch, dass halt quasi durch Copyright wird jetzt Inspiration verboten. Du darfst den Computer nicht inspirieren. Der darf nicht Bruce Willis angucken, um zu sehen, wie ein Action-Hero aussieht.
Mhm. Ja, darauf läuft es hinaus. Das stimmt schon, ja.
Und das ist halt Dreck, weil natürlich nur so funktioniert das. Nur so kriegst du Star Wars, wenn der sich halt, George Lucas schaut sich irgendwie die ganze Zeit diese Ritterfilme an und das mit den Pferden und dann denkt er sich, wow, das wäre jetzt was, wenn wir da so eine Space Opera draus machen.
Mhm. Ich meine, ohne kulturelle Referenzen ist es halt nix. Ja. Also auch wir Menschen sind ohne kulturelle Referenzen halt nichts, weil nichts verstanden wird. So, wenn ich der Einzige wäre, der hier Star Wars kennen würde und euch von Star Wars jetzt, weißt du, das, keine Kommunikation kommt zustande. Und daher, man kann natürlich über die künstliche Erstellung von Bildern und so, da kann man lange reden, wie viel Seele das hat, ja, und wie weit man das unterstützen will und etc. und so weiter. Aber an diesen kulturellen Referenzen rumzudiskutieren, ist halt Quatsch.
Also die Frage, die sich mir so stellt, sind wir gerade wieder an so einem iTunes-Punkt oder an so einem Napster-Punkt oder whatever, wo wir gerade eine Industrie haben, die bisher Geld damit mit etwas verdient und einfach panische Angst davor hat, dass da was Neues, Abgefahrenes kommt und sich gerade mit allem dagegen stellt, so wie die Musikindustrie das damals gemacht hat, und am Schluss irgendwann von diesem Zug überrollt wird? Oder sind wir gerade an so einer Stelle, wo wir wieder eine Industrie haben, die damit sehr viel Geld verdient und es gerade schafft, irgendwas in seiner Geburt schon zu erwürgen?
Das ist eine ernsthaft gute Frage, weil du kannst ja durchaus einfach auch von der Schiene argumentieren, dass du sagst irgendwie so, ich habe keine Ahnung, wie mein nächstes Logo für meinen Blog aussieht, aber hier sind mal 20 Vorschläge von einem Computer erzeugt und jetzt gehe ich zu einem Künstler und sage, das hätte ich gerne, aber in ausgearbeitet und so weiter. Und das ist ja die positive, das wäre ja sozusagen berufsfördernd.
Ja.
Und ich meine, ich glaube, ich bin da auch gar nicht so mit meinem Job ausgenommen, weil Texterstellung, ja, also generische News-Text-Erstellung, das ist das Nächste, was auf dem Schneidebrett liegt einfach oder halt auch schon da ist. Ich meine, da gab es diesen lustigen Facebook-Fall, wo Meta, muss man ja sagen, irgendwie so ein Modell errechnet hat über viele Jahre, was wissenschaftliche Arbeiten zusammenfassen sollte und lange errechnet über viele Jahre und erstellt und dann irgendwie so die ersten Wissenschaftler haben es getestet und okay, Bären im Weltall sind irgendwie so 1900 so und so passiert, so. Was? Bären im Weltall? Also nein. Und das ist sehr lustig, wie das halt auch schieflaufen kann. Aber das ist halt nur der Anfangspunkt und man lacht über solche Einzelfälle, aber das ist natürlich, es kommt halt. Es ist keine Frage, dass das kommt. Und
ja. Die kulturelle Referenz wären halt Schweine im Weltall, aber die dürfen jetzt nicht mehr trainiert werden, die Schweine im Weltall, weil die jetzt halt, dem gehört das Zeug Disney wahrscheinlich. Und das ist sowieso dann das Ende von aller Kreativität, wenn halt Disney das Zeug aufkauft. Das ist schade. Das ist... Disney muss man jetzt auch sehen, alte neue Chef kommt zurück, was der dann an dem Zeug irgendwie verändert. Die Amerikaner sind in großer Aufregung.
Ja, das ist ein Riesenthema in den USA, was wahrscheinlich so in Europa so, wer was? Bob? Immer noch Bob? Anderer Bob? Was?
Vorher Bob, aber, nachher
ja,
Bob.
Das ist eine Riesengeschichte in den USA, schon richtig.
Aber das denke ich mir immer, auch wenn sie über die Theme Parks sprechen, über die Urlaubsgestaltung in den, also Leute fahren sehr häufig in diese wie nennt man das auf Deutsch, diese
Vergnügungsparks.
Vergnügungsparks.
Also das ist halt so ein Ding, wie wir, weiß nicht, ins Meer fahren oder so, fährst du halt nach Disneyland. Und das ist schon was und da kannst du echt viel, und das ist, Disney hat ja halb Florida gekauft und da ist halt einfach sehr viel Platz und noch zwei Parks daneben und Zeug und das ist schon auf eine gewisse Art und Weise ganz lustig. Wenn es dann aber der Gruber anfängt mit Disney-Kreuzfahrten, dann bin ich auch raus. Also,
ja gut, ich meine, das geht halt weiter.
Aber es ist halt, it's a thing. Also Kreuzfahrt, ne, das ist einfach auch so ein uramerikanisches, also themed Cruises. Das ist auch was, das ist einfach bei uns, glaube ich, einfach noch nicht so richtig angekommen. Aber in den USA ist es einfach so, klar, macht man einfach.
Ich sehe jetzt öfters YouTube-Werbung für eine Kreuzfahrt und ich weiß nicht, wieso die bei mir rausgefallen kommt, weil das allerletzte, was ich machen würde, das allerletzte, was ich jetzt machen würde.
Generell, was ich machen würde, wäre das letzte einfach eine Kreuzfahrt. Ich kann mir wirklich wenig Unspannenderes vorstellen. Also, selbst eine Darmspiegelung hätte ich, glaube ich, mehr Bock als auf eine verdammte Kreuzfahrt, weil das einfach so pockenöde ist. Bei Darmspiegelung kann übrigens was schief gehen. Naja.
Ich wäre ungern in der Situation dafür zu plädieren, aber du bist halt offline, du wirst halt versorgt und so weiter. Ich habe noch keine Kreuzfahrt, glaube ich, in meinem Leben gemacht, aber es klingt, also ich will nicht dafür argumentieren.
Also Probleme, ne? Du bist offline, du bist versorgt, das sind alles so Negativpunkte. Du musst die Scheiße essen, die dir irgend so ein Idiot auf irgendeiner
Dose... Also ich argumentiere hierbei gegen die Darmspiegelung auf jeden Fall. Also ich liebe Kreuzfahrt als Darmspiegelung, nur um das mal kurz festzuhalten.
Naja.
Ich weiß nicht, ja, aber schau mal, was jetzt aus dir mit dem neuen alten Chef aus Disney Plus, was da noch passiert und so. Mhm. Ich werde mir das nochmal klicken, weil wegen damit ich an Weihnachten was anzusehen habe, nämlich den guten Weihnachtsfilm mit Bruce Willis.
Ja.
So, andere Geschichte war noch, naja, wir wollten uns zurückbesinnen auf das offene Web, beziehungsweise was macht denn dieses offene Web überhaupt aus und so. Und ich hatte vor ein, zwei Sendungen schon gesagt, eigentlich ist Tumblr sehr gut aufgestellt für so ein Mikroblog-artiges Ding, weil genau das ist ja ein Tumblr. Und genau das Gleiche ist ja Twitter irgendwie auch, wenn auch komplett anders. Und ich habe mir Tumblr jetzt nochmal angeschaut.
Okay,
und gut. Ich hatte Tumblr zuletzt angeschaut, um, weiß nicht, so ein Witzblog.
iPhone neu war?
Nee, so ein Witzblog für ein Basti mal zu schreiben, aber das war auch sonst nichts.
Ja, sehr gut.
Und ich fand Tumblr immer irgendwie so ein bisschen, ich hab's nicht verstanden. Also ich bin auch nicht in diesen Communities irgendwie unterwegs. Und die Community-Funktionen, die sie da so anzeigen, finde ich auch irgendwie, wenn du da nicht schon 10 Jahre drauf bist, verstehst du, was da los ist? Also ich nicht. Es gibt halt schon sowas wie Topics und Hashtags und irgendwelche Sachen und lustige GIFs und all das. Es hat schon was von Twitter, aber auch irgendwie überhaupt nicht. Ja, und das ist so, Leute können ja auch unter einem Account mehrere Blogs haben. Also du kannst ja auch einen Account viele Blogs drunter haben. Also die Aufteilung ist so ein bisschen anders. Und es ist halt so ein Grab für Twitter-Screenshots und solche Sachen. Sie möchten auch unbedingt, dass du dich einloggst und keine Ahnung. Also aber irgendwas haben sie da und das funktioniert auch, ist auch relativ gratis zu haben. Ansonsten hast du halt, wenn du nicht zahlst, hast du Werbung drin. Aber du kannst auch, soweit ich das gesehen habe, auf der Gratisstufe kannst du deine Domain eintragen und dann läuft das Ding auf deiner Domain. Und dann bist du halt selbst für den Fall, dass Tumblr irgendwann wirklich kaputt geht. Und also sie haben wirklich alles versucht über jetzt viele Jahre, dass Tumblr den Bach runtergeht und sie haben es nicht totgekriegt. Dann hast du halt dein Zeug auf deiner eigenen Domain laufen. Und das ist halt schon ein sehr, sehr starker Punkt, den du dort machen kannst. Ich glaube, das macht nicht mal, kannst du einen gratis WordPress.com-Blog auf deine eigene Domain schieben oder musst du dafür zahlen?
Ne? Das glaube ich nicht. Also wenn du dich bei WordPress anmeldest, dann hast du eine WordPress-Domain.
Ja.
Also du kannst natürlich selbst hosten, das ist natürlich klar.
Ja, dann hast du aber deine eigene .com, Domain. WordPress.com.
Nee, da hast du keine eigene Domain. Das muss also ein bezahltes Feature auf jeden Fall.
So, hier ist gerade wieder möglicherweise ein halbes Tor gefallen. Die eine Live-Activity zeigt ein Tor an, die andere noch nicht. Wollen wir mal sehen, ob das dann wieder zurückgenommen wird oder nicht. Weil auch die Zeit, die mitläuft, ist bei den verschiedenen, die sind 20 Sekunden auseinander, die Uhr, die in dem Live-Activity mitläuft. Wollen wir mal sehen. Wo waren wir bei Tumblr? Und da habe ich mir die Tumblr-App angeschaut für iOS. Und die ist auch, die legt einen gewissen Fokus auf andere Dinge, nämlich auch auf diese Trending und auf deine Homepage, auf die bei mir halt leer ist, weil ich niemandem folge. Dann hast du auch so eine Entdecken-Seite, so eine Lupenfunktion, wo halt so die aktuellen Trends drin sind. Gibt es auch auf Instagram, wo einfach so irgendwas drin ist. Und so oft ich da in den letzten Jahren mal reingeschaut habe, ist halt da so Mist.
Mehr ist meistens irgendwie Mist gemischt mit Sachen, die weniger Mist sind, aber ja.
Ja. Und Aber was interessant ist, ist halt der Editor, um einen Post zu schreiben. Mhm. Der sieht nämlich zu 98% so aus wie ein Twitter-Formular, wo du einen Tweet reinschreibst und ein Foto anhängst. Und dann hast du nämlich mit zwei Klicks hast einen Text geschrieben, ein Foto angehängt und hochgeladen und fertig.
Ja.
Und das ist gar nicht so weit weg. Also das, und nachdem Tumblr sehr viel offener ist als Twitter jetzt zum Beispiel, da fällt dir halt auch automatisch ein RSS raus, den du mit FTTT oder sonst was sonst wo hinschieben kannst. Die integrieren auch direkt mit Twitter. Du hast da einen Haken, wo du sagen kannst, diesen Tumblr-Post direkt zu Twitter rüber posten. Mhm. Und der Matt hat vor ein paar Tagen angesagt, dass sie auch ActivityPub einbauen möchten. Und dann wäre halt möglicherweise einer der weiteren Hubs von ActivityPub-Zeug wäre halt auch Tumblr. Und Tumblr ist halt in alle Richtungen offen und da kannst du halt rein und raus tun. Und die haben eine okaye App, um mal eben schnell ein Foto und einen Text zu posten.
Hast du dir mal noch so alternativ sowas wie Micro.blog angeschaut?
Nee.
Was ja auch einfach so, der ist ja so ein bisschen wie Tumblr, nur noch weniger, ich sag jetzt mal Firma außenrum.
Ja.
Ja, mit Bezahlen auf jeden Fall, ne? Ja, genau. Also, weil das ja auch nur, ich weiß, macht das immer noch ein Mann irgendwie?
Ich weiß es gar nicht.
Herr Rees, vielleicht hat er auch ein Team mittlerweile, aber das.
Zwei.
Oder zwei machen es. Also, es ist halt eine andere Größenordnung als ein Tumblr, wo dann so ein Matt und Automatic Team hintersteht. Mhm. Aber es ist halt sehr sympathisch, muss man sagen. Und du weißt halt, dass du, wenn du solchen Leuten deinen Content und dann natürlich auch dein Geld anvertraust, dass selbst wenn das irgendwie den Bach untergeht, weil sie es nicht mehr stemmen können, oder die bieten dir halt 15 Wege an, dein Zeug da wieder rauszubekommen. Oder halt umzuleiten, etc. Mhm. Also das ist, da kannst du dir ernsthaft, also es gibt wenig im Leben, wo man sich sicher sein kann, aber da würde ich dafür plädieren, dass die werden das so offen und transparent machen, wie es nur möglich ist. Und Tumblr ist halt unter einer guten Führung jetzt gelandet, muss man ernsthaft sagen, wie Pocket Casts ja auch. Das gehört ja alles zur gleichen Firma und ich finde, die machen sympathische Sachen und das kann, gerade wenn du es unter eigenem Domain hast, dann ist es halt was, wie Timo sagt, der normale Nutzer bedienen kann. Also, das ist nicht abwertend gemeint, aber es ist halt einfach, wenn das halt so aussieht wie Twitter und sich so bedienen lässt, dann findet das halt Verwendung. Ich habe ernsthaft versucht, mir Mastodon anzuschauen diese Woche, bin gescheitert. Also, ich habe einfach gescheitert, ja, aber ich habe auch die Motivation sofort verloren. Das ist nichts gegen Mastodon, aber ich fand es zu komplex, wenn du mit. Also, ich weiß schon, dass du alles an Instances nehmen kannst, etc. und das alles untereinander kompatibel ist, aber es hat mich halt abgeschreckt, muss man. Also ich weiß nicht, ist, glaube ich, auch keine Sichtweise, mit der ich irgendwie alleine dastehe. Ich glaube, da geht es vielen so, dass das einfach zu techy ist. Und es war mir zu techy.
Ja, ich habe mal ich weiß nicht, für wen Mastodon gedacht ist. Also das sieht so, weil es sieht halt so aus wie Twitter, aber es ist es halt nicht irgendwie. Ja, es ist so irgendwie nochmal eine andere Sache und ich bin noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir auch mal.
Ich weiß auch nicht, ob ich das eine gegen das andere tauschen will, weißt du?
Ja.
Weil das ist so, vielleicht ist jetzt auch die Chance, einfach runterzuspringen von dem Wagen.
Also das Ding wäre halt, sich selber, also.
Freizeit zu haben.
Ja, auch möglicherweise, aber auch sowas, man wollte das ja auch
Kreuzfahrt
auf der eigenen Domain laufen haben.
Ja,
wenn du dich
klar.
halt jetzt an eine Domain, an eine Instanz von Mastodon bindest, dann bist du, hatten wir alles schon besprochen.
Ja, genau.
Ist alles problematisch und wahrscheinlich.
Du kannst da jederzeit ja raus, so ist es ja nicht.
Ja, ja, klar.
Die Umzugsfunktion ist eine Funktion des Clients, das heißt, du verlierst auch deine Abonnenten, die einfach einen Monat lang die App nicht offen hatten.
Nee.
Wenn halt die Instanz umkippt und das nicht rechtzeitig deinen Usern sagst, dann ist es weg.
Die Instanzen können doch jetzt untereinander, miteinander sich die Sachen. Du verlierst halt natürlich deine ganze History. Also du verlierst alle deine Tuts.
Du verlierst deine Tools und du verlierst möglicherweise, also weißt du, wenn eine Instanz einfach von heute auf morgen umkippt und weg ist, dann verlierst du halt alles, weil deine User, deine Follower das nie mitbekommen würden, dass du da diesen Umzug gemacht hast.
Also wenn die natürlich von heute auf morgen, dann ist es ein bisschen schwierig.
Ja, und das kann halt dran liegen, wenn die deföderiert wird, weil irgendjemand anders drauf Shit geschrieben hat. Und das kann halt auch passieren. Dass, was man eigentlich machen wollte, wahrscheinlich, aus meiner Sicht zumindest, wäre auf jeden Fall eine eigene Instanz betreiben. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
Ja,
ja. Ja. Also auch wenn die jetzt nur mit einem User drauf wäre, dafür ist es auch wiederum nicht gemacht und nicht gedacht. Ja, weil das ist halt so, Es gibt ja so Listen von so Verzeichnissen, die jetzt alle Mastodon-Instanzen auflisten und so. Und dann kannst du sortieren, nach wie viel User sind da drauf, wie viele Posts sind da drauf. Und kannst du da mal durchklicken. Und das irgendwie, ich werde nicht so, so richtig warm damit. Aber was ja durchaus interessant ist, ist, sich mal ActivityPub anzuschauen. Das Protokoll von W3C durchzulesen. Und das ist relativ, also es ist zugleich relativ easy und relativ komplex. Was du halt machst, ist, dass du dort JSON hin und her schiebst in Inboxen und Outboxen. Und das ist, Prinzip ist relativ simpel. Wenn du dann Bibliotheken anschaust, die das implementieren, dann ist das eine relative komplizierte Katastrophe, weil da doch sehr viele Feinheiten möglich sind, die jetzt vom einfachen Fall dem Beispiel noch nicht abgedeckt werden. Also ich bin noch nicht sicher, ob das, also das ist schon ein Weg, aber es ist dadurch so kompliziert, dass halt der Autor muss sich merken, wer seine Follower sind. Das ist also ein Push-Modell. Das heißt, der Autor schreibt was in seinen Blog rein, in seinen Mikroblog, in sein was auch immer, in seinen Tumblr schreibt was rein und dann muss deine Instanz dann eben an alle Abonnenten, die bei dir abgespeichert sind, muss dann in deren Inboxen diesen Post reinpushen. Und das kann halt einer sein, das können sehr viele sein, das kann dann so nach, wenn jetzt du zum Beispiel sehr viele Follower auf Mastodon.social hast, dann kannst du auch sagen, okay, hier sind 3000 Usernamen, schickst einen Post mit 3000 Usernamen an Mastodon.social und der verteilt es dann alle anderen, die dort Inboxen liegen haben. Und dadurch ist halt so ein Push möglich, dass du halt schreibst und sofort werden alle anderen benachrichtigt, weil deren Instanzen sie dann darüber benachrichtigen können. Dadurch wird es aber auch sehr kompliziert. Im Vergleich dazu ist halt RSS so Pull und du als Veröffentlicher von dem RSS musst nichts drüber wissen, wer das vielleicht lesen möchte. Ist halt sehr viel simpler. Ja, das ist halt da mehr Zeitverzug, weil du halt die ganze Zeit pollen musst, ob da eine Änderung auf dem RSS ist, aber es ist dadurch halt auch viel, 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 viel einfacher. Du hast halt auch keine Interaktionsmöglichkeiten beim RSS, was vielleicht auch voll schön ist.
Es hat Vor- und Nachteile und ich meine, RSS ist halt verdammt toll für, also ich gerade letzte Woche was über RSS gemacht und mir ist so, es ist eine sehr ernsthafte Liebe, die ich zu RSS habe, weil das einfach so ein tolles Benachrichtigungsmedium ist und man so viel mit RSS machen kann, weil es halt nicht auf die wenigen Sekunden und Minuten ankommt, die vielleicht das Pullen dann irgendwie länger dauert. Aber es ist halt kein Gesprächsstarter. Also du kannst halt, also du findest halt immer wieder die Möglichkeit, dass du andere Beiträge zitierst und dann kriegst du einen Ping und dann kriegst du was zurück. Aber es ist halt keine Konversation, die da stattfindet. Und Twitter ist halt beides gewesen. Es ist halt eine Sache gewesen, wo du diskutieren kannst und gleichzeitig ist eine Sache gewesen, wo du Sachen veröffentlichen kannst, beziehungsweise wo du Veröffentlichungen folgen kannst. Und diesen Community-Aspekt, den hast du halt über RSS nicht. Und das hat Vor- und Nachteile. Und den kann man sich halt woanders suchen. Den kann man sich in irgendwelchen Chatgruppen suchen, etc. Und du kannst den Veröffentlichungsaspekt dir woanders suchen. Twitter hat das so ein bisschen vereint, muss man sagen. Aber ja, also ich glaube, diese Unterscheidung zu treffen für sich selbst, was man denn hauptsächlich machen würde, wenn Twitter jetzt wirklich komplett weg wäre, wenn man das nicht mehr sein möchte, etc. Dem muss man sich halt bewusst sein. Waren es eher irgendwie Diskussionen, die einen dort gehalten haben, oder war es die Möglichkeit, Sachen zu veröffentlichen, beziehungsweise Veröffentlichung entgegenzunehmen?
Ja, das ist halt für jeden irgendwie auch was anderes und vielleicht ist auch dann der Ersatz möglicherweise was anderes. Ich habe mir nochmal angeschaut, so was möchte ich denn auf meiner Domain spielen? Möchte ich da wieder WordPress installieren? Weiß nicht. Vielleicht, aber. Oder möchte ich da so eine Static Site Generator irgendwie laufen haben und das, ich weiß nicht, auf GitHub Pages irgendwie hinschmeißen oder so. Das würde alles gehen, aber dann würde halt wieder so ein ActivityPub Server irgendwie nicht gehen. Es gibt so ein paar Projekte jetzt von ActivityPub Servern, wo du deinen Blog rauspushen kannst ins Fediverse oder so. Das ist grundsätzlich interessant, aber das ist noch nicht so weit. Also das fängt jetzt gerade erst an, dass da Leute, also du kannst jetzt schon, du kannst ein Plugin in dein WordPress reinkloppen und das postet dann in Mastodon rein. Das geht schon. Ja, das solche Sachen gibt's klar. Schon, aber das ist noch nicht so richtig super rund. Und wie das dann am Schluss mit Spam aussieht und so, das muss man auch nochmal gucken, wer da wem irgendwas schicken kann. Das ist im Protokoll nicht vorgesehen. Also da muss es andere Mechanismen noch zusätzlich geben, dass da Leute nicht bespammt werden, glaube ich zumindest, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber das ist alles noch in großer Bewegung. Jetzt schauen wir mal, wie Tumblr das einbaut. Aber das könnte schon, also ich weiß nicht, was ist denn das Ziel vom Tumblr? Also ist das einfach nur so da zu sein und irgendwie die vorhandene Community weiter zu bedienen und jetzt vielleicht halt neue Leute. Also er hat auch geschrieben damit, dass das Tumblr gerade wegschmilzt, weil so viele Leute reinkommen.
Ja, kein Wunder. Ja, wahrscheinlich ist im Moment ja sowieso, sind sehr große Bewegungen in verschiedene Richtungen oder relativ große, zumindest sagen wir mal, für die kleineren Anbieter wird der Zuwachs relativ groß sein. Also ich meine auch das, was jetzt da auf Mastodon aufschlägt, ist ja sozusagen auf der einen Seite sehr viele Leute, auf der anderen Seite ist das nichts, wenn du so willst. Also ich meine, wenn wir irgendwie, wo Dienste mit halt 100, 200 Millionen Nutzern halt normal sind, ich meine, wir haben ja immer wieder diskutiert, dass natürlich Twitter jetzt auch nicht, ist ja schon selbst nicht irgendwie das riesigste Social Network geradewegs, aber es versammelt natürlich einfach irgendwie so eine kritische Masse zumindest, wenn du irgendwie da vor allem im Medienbereich bist. Ja, also ich weiß auch nicht, es würde mich auch interessieren, bei Tumblr ist mir auch nicht ganz klar, was da letztlich das große Endziel ist. Und Tumblr hat natürlich abgesehen auch von dieser sehr bewegten Geschichte und dass es jetzt natürlich da in Anführungszeichen bei WordPress angekommen ist oder unter dem Automatic-Dach, ist natürlich einfach spannend und zu beobachten, welche Schritte in welche Richtung sie da jetzt machen werden. Also gerade diese, es ist halt lustig, dass sie das so schnell diese Ankündigung in Richtung ActivityPub jetzt überhaupt kam. Aber ich meine, bei Tumblr weiß man natürlich auch, oder bei Automatic weiß man natürlich auch, dass das jetzt eine Chance ist im Moment, wenn so viel Bewegung ist, eine Chance, die so schnell wahrscheinlich auch nicht wiederkommen wird.
Wie viele User sind denn da irgendwie? Wie viele?
Ich weiß, ich habe keine Zahlen im Kopf für Tumblr.
Nicht viele. 12 Millionen Blogposts am Tag, 500 Millionen Blogs, die dort drauf sind. Aber das heißt ja nichts.
Das heißt gar nichts.
Ja, also das ist relativ verhältnismäßig relativ klein. Aber das könnte natürlich wachsen, weil ich nehme an, Sie müssten diese Homepage und diese Discovery völlig umschmeißen.
Es ist viel zu viel. Also es ist, ich finde auch, dass Tumblr sehr undurchschaubar ist, wenn du nicht irgendwie seit 10 Jahren Tumblr-Nutzer bist. Ist es Overkill auch die Menge an Möglichkeiten und wo da was ist und wie das funktioniert und wie du in Interaktion trittst und auch selbst Zeug daraus postest. Ich meine, natürlich, es hat bei Tumblr, es erinnert mich so ein bisschen an ich meine, es ist ja auch entsprechend natürlich, weil es halt auch ein relativ altes Netzwerk ist, aber es erinnert so ein bisschen auch halt auch an LiveJournal und so Ursuppen von Social Networks, wo ein Teil der Elemente da drin bestand, halt auch damit tatsächlich zu experimentieren, weil halt keiner so recht wusste, wie das funktioniert und alle halt sich da ausgetobt haben, wo auch sehr kreative Sachen natürlich entstanden sind. Ich meine, auch Twitter im Jahr 2007 war ja eigentlich ein pures Experiment. Also ich meine, das hat ja wirklich mit dem heutigen Twitter einfach nichts gemein gehabt. Und das sind natürlich extrem spannende Sachen. Und wenn da echt kreative Ausbrüche entstehen, ist das natürlich auch sehr cool. Die Frage ist halt, ob das wirklich dann eine Größenordnung erreichen kann, wo das dann auch besonders spannend ist oder halt auch wirklich einem dann jetzt persönlich, aber ich meine, man kann ja auch ein kleines Netzwerk, kann einem ja auch sehr viel geben. Ist ja nicht so, als muss jetzt alles irgendwie so ein Riesending sein. Aber Twitter natürlich 1:1 nachbauen zu wollen, kann ja auch nicht das Ziel unterm Strich sein.
Nee, es gab ja noch solche anderen Mini-Dinger, sowas wie Soup. Ja, Soup war im Grunde fast das gleiche wie Tumblr. Aber die hatten halt auch so ein, wenn du diese tägliche Soup von, also alle Posts von allen Soup-Usern so untereinander einfach durchgeklickt hast, war so endless Scrolling, konntest du so Space, Space, Space und da hast du so die 20 besten GIFs des Tages sowieso immer gesehen. Das war da dabei. Das kannst du auch auf Reddit sehen, wenn du dort irgendwie die Popular Posts durchklickst oder solche Sachen. Aber die haben jetzt letztes Jahr, glaube ich, aufgegeben. Die haben das zugemacht. Okay. Ja. Weiß nicht, ob sich das nicht gerecht ist. Waren es Österreicher?
Ich glaube, es war ein Österreicher, ja. Und das Ding lief immer, war immer am Anschlag. Also, das haben sie auch regelmäßig gesagt, haben sie immer wieder Geld eingeworfen, haben sie irgendwo nochmal einen Prozessorkern mehr reingelegt. Aber die Kiste war einfach offensichtlich mit allem überfordert. Du auch.
Ja, ich meine, es ist
ja, ich auch mit ja. meinen Beinen.
Es sprießt ja jetzt allerhand dann noch aus dem Boden. Ich meine, in den USA wird ja noch Hive wird rumgereicht und Post wird irgendwie rumgereicht und macht schon seine üblichen Spielchen so hier, wenn du noch drei Leute empfiehlst, kannst du schon schneller bei der Beta teilnehmen. So der übliche Käse halt, der da irgendwie ja. hochgezogen wird. Unterm Strich wahrscheinlich irrelevant. Ja, also vielleicht braucht man, kann sich das natürlich überall seinen bevorzugten Nutzernamen sichern und abwarten, was da passiert. Aber auch Hive, ich habe mir das mal angeschaut, also es würde mich auch nicht wundern, wenn Apple die einfach wieder aus dem App Store kickt, weil ich meine, also holy moly, also Inhalte, da ist halt ist einiges los. Und da hat wahrscheinlich bei Apple noch keiner drauf geschaut, aber die sind ja dann, wenn es eine gewisse Größenordnung erreicht hat, dann schaut da vielleicht trotzdem mal einer raus. Und ich meine, es ist vielleicht, eigentlich sollte man da gar nicht drüber sprechen, aber jetzt über die Absurditäten, dass sich Musk da hinstellt und dann sagt, dann macht er halt sein eigenes Telefon. Es wird halt spannend auf jeden Fall. Wenn wir jetzt eine Konfrontation sehen mit den Plattformbetreibern, also ich meine, er hat sich ja so schon positioniert und das ist natürlich interessant zu beobachten, weil halt Apple und Google natürlich einfach den Finger da drauf haben und die jetzt die große Medienzensurstelle sind, die halt einfach sagen können, okay, du musst raus, das darf rein, das ist irgendwie, da wird zur Gewalt aufgerufen, das geht nicht und das ist irgendwie dann doch noch okay und da sind genug Schalter drin, dass du halt irgendwie das unanständiges Zeug ausblenden kannst und so weiter. Also das ist ja, war ja bei Tumblr auch eine Diskussion im App Store, ist ja auch immer mal wieder rausgeflogen, da waren ja auch fiesere Sachen offensichtlich drin. Ja, also das ist natürlich eine lange Geschichte. Also mal sehen, was da jetzt mit Twitter passiert mit den Plattformen.
Ich glaube halt nicht, dass sie Apple oder Google anbeißen. Also ich glaube halt nicht, dass sie sich irgendwie darauf einlassen, irgendwie in dieses Rampenlicht gezerrt werden zu werden. Weil für sie ist halt schlecht, weil du sagst richtig, sie sind halt der Regulator dort, ja. der halt über Leben und Sterben entscheidet. Und darauf willst du eigentlich kein Licht scheinen, ja, solche Geschichten. Ja. Und da, also, dass sie da hinter der Bühne, dass dahinter hinter der Bühne Gespräche geführt werden, das stelle ich einfach außer Frage, das glaube ich ganz sicher. Viel größeres Problem für Twitter kann einfach sein, ohne über Twitter sprechen zu wollen eigentlich, aber dass sie sich durch vorherige Vergehen ja verpflichtet haben, halt gewisse Moderationsstandards einzuhalten, die jetzt scheinbar alle über Bord geworfen wurden, weil halt die Leute nicht mehr da arbeiten und in den letzten Wochen sind ja auch dann die höheren Stufen der Angestellten gegangen, einfach weil die Schiss haben da irgendwie, weil nichts mehr irgendwie den Regeln oder den Verpflichtungen halt stattfindet. Da kann ich mir eher das Problem vorstellen, dass da irgendwie jemand von den Behörden mal drauf schaut und sagt, ihr habt euch hier verpflichtet, Moderation XY nachzugehen und das findet nicht mehr statt bei der Entwicklung neuen Features etc.
Naja, und in Brüssel haben sie ja irgendwie offensichtlich das ganze Team einfach rausgeschmissen, wo so Compliance, EU-Compliance ist so null. So, keine Ahnung, was die Konsequenzen davon sind und was du da, wie schnell du da was hinbiegen kannst und wie schnell da diese Mühlen halt malen. Aber das sind natürlich schon, dafür ist Twitter halt einfach zu groß und dafür ist Twitter natürlich auch zu beherrschend und immer noch natürlich auch zu beherrschend in der allgemeinen Diskussion und im medialen Aufmerksamkeitsfokus.
Wie ist das denn? Also wenn jetzt auf endlich wieder auf Twitter Comedy legal ist.
Ja.
Aber zugleich Leute für Äußerungen gegen Musk einfach gesperrt werden.
Ja.
Ist das dann, geht das unter Comedy oder ist das Free Speech? Weil ich bin nicht ganz sicher, was
das
ist.
Das ergibt auch alles. Diese Free Speech-Debatte ist super sinnlos. Also die lautesten Free Speech-Schreier sind ja immer die dann sofort Speech abdrehen wollen. Also ja. Das ist ja echt eine ganz wilde Kiste. Und dieser seltsame Kulturkampf, der da in den USA abgezogen wird, das ist ja ganz furchtbare, das sind furchtbare Geschichten sind ja, das. Also auch, wenn dann Geohot noch irgendwo aus dem Nichts reinprescht und irgendwelche absurden Tweets absetzt, dass die Leute zu woke sind in den letzten 10 Jahren, um Produkte zu entwickeln, da weißt du halt echt nicht mehr, wo du anfangen sollst. Ich meine, das ist also, wir kommen irgendwie auf so eine, kommst auf so eine Absurditätsstufe, wo du echt nicht mehr weißt, was da los ist. Also
irgendwie der Hotzelschorsch, ja, der originale
Hotzelschorsch.
iPhone-Hacker ruft jetzt, also ist jetzt für irgendwie x Wochen, 6 Wochen, 12 Wochen bei Twitter Praktikant und soll die Suche fixen.
Ja. Warum ist der denn Praktikant?
Ja, warum ist der nicht irgendwie der Chef? Also ich meine,
was ist denn da los? Der hat doch selbstfahrende Autos entwickelt die letzten Jahre.
Ja, kein Bock mehr.
Kein Bock mehr, okay, aber da gehe ich doch nicht als Intern als Praktikant.
Ja, aber der ist so hardcore, dass er als Intern dahin geht.
Nur mal so als blöde Frage, aber wenn jetzt einer so zu Hause in seinem Wohnzimmer ein selbstfahrendes Auto designt hat, sollte der nicht Praktikant bei Tesla werden? Naja, und jetzt hat er.
Ich sag's mal so: das selbstfahrende Auto von Tesla hat irgendein Praktikant zu Hause bei seinen Eltern im Keller designt. Aber anderes Thema.
Gut, dass das jetzt auf den Straßen ist, ne?
Ja.
Naja, und jetzt hat er irgendwie der Hotzel George auf Twitter gefragt: so, mach mal, such mal, wenn du hier Bock hast, mit den DevTools im Chrome irgendwie an dem Suchfeld von Twitter rumzudoktern, dann mach mal und zeig mal, was du kannst. Also hat der Praktikant jetzt sich noch mehr freiwillige Praktikanten eingesammelt, okay, um das Suchfeld, das Textformular für Suche auf Twitter irgendwie zu fixen, weil das ist wirklich, also jenseits von. Und unser podcastender Freund Lex Friedmann, also nicht der Lex Friedmann, der andere podcastende Lex Friedmann. Es gibt ja zwei. Einen mit I und einen mit IE. Immer große Verwirrung, welcher ist.
Ich bin jetzt maximal verwirrt, falls es dir hilft.
Ja, es gibt zwei Stück und wir kennen einen davon. Und der ist jetzt auch von Twitter runtergeflogen, weil er gegen Donald und Elon geschimpft hat.
Okay. Ja. Es ist einfach alles so albern.
Und Elon möchte offensichtlich alle bisher geblockten Accounts wieder entblocken. Also außer die, die ihn beleidigt haben.
Ja. Yeah.
Und ich meine, was ist denn das?
Abstimmung.
Es ist wirklich wie die Szene aus Ghostbusters, wo der Typ vom Amt kommt und die Geister-Containment-Maschine ausschaltet.
Es ist einfach wundervoll.
Ja. Ja, es ist alles sehr hässlich. Und es ist, ich meine, es funktioniert wirklich. Es funktioniert nach derselben Aufmerksamkeitsmasche, nach der Trump auch funktioniert hat. Jeder Käse, jeder Tweet ist eine eigene Mediengeschichte, ist ein eigener Artikel, ist eine eigene Berichterstattung. Und es ist halt einfach nur Dreck, der reingekippt wird. Und einfach nur irgendwie Aufreger, Diskussionskram und unterm Strich halt irrelevantes Zeug. Und das macht es halt extrem, extrem schwierig. Und ich weiß nicht so recht, wie wir da weiterkommen und rauskommen aus diesem Twitter-Debakel, in dem wir da drin stecken.
Ja, also das müssen wir mal, also wir müssen es leider im Auge behalten, irgendwie, wenn es auch sehr viel Quatsch ist. Also
das ist ja das Problem da dran.
Ja. Ich meine, du kannst es ja durchaus im Auge behalten, ohne jedem tagtäglichen, stündlichen Quatsch zu folgen und eine Perspektive anzuwenden, die halt nicht auf diese minütlichen Änderungen ausgerichtet ist. Weil das ist, also es ist ernster für die Technikbranche, ist es schon ein spannendes Feld zu beobachten, aber halt nicht im täglichen und nicht im wöchentlichen Rhythmus, sondern halt, halbjährlichen Rhythmus, wohin das die Reise geht. Aber es ist halt, diese Zeitspanne ist halt so komprimiert, dass es halt komplett müde macht und alles andere verdeckt und dem willst du nicht folgen. Also ich weiß nicht, ich habe mit leiser Hoffnung, dass wir da irgendwie gelernt haben aus der Vergangenheit, aber scheinbar nicht. Also scheinbar nicht.
Vielleicht sollten wir es alle machen wie Phil Schiller und einfach Account löschen. Also, und das sehr lustig ist, weil das hatte ich vergessen. Und das Lustige ist, dass Schiller, das ist nicht das erste Mal, dass er, sagen wir mal, über Nacht ein Social Network quittet, sondern der hat damals Instagram verlassen. Und zwar, als die Android-App kam.
So. Richtig.
Auf der Stelle Instagram-Account sofort gelöscht. Ja, sehr super lustig.
Das ist ja krass. Okay.
Super lustig, ja.
Nachvollziehbar auch.
Ja, ich meine, seitdem ging es auch mit Instagram sehr stark im Bach runter. Ne? Also,
nein, willkürlicher Zeitpunkt gewählt. Das ist nichts damit in der Realität zu tun.
Okay, na gut. Schauen wir mal, was da mit dem ActivityPub noch so passiert. Ich nehme an, so in einer anderen Welt könnte es ja auch passieren, dass sich mehr von diesen größeren Netzwerken auch da so zusammentun irgendwie. Ne, dass du halt, die haben da eigentlich kein Interesse dran, aber es wäre halt schon schön. Und wenn halt da ein bisschen mehr offene Schnittstellen wären, es gibt ja auch so, hat auch ein Hörer geschrieben, es gibt ja so den einen oder anderen RSS-Reader, der halt Twitter scrapt und da wieder RSS rausholt. Ja, also es gibt ja schon auch solche Bewegungen. Es gibt auch, ich weiß nicht, ob das noch geht oder nicht, dass du von YouTube-Kanälen RSS bekommst. Klar. Zumindest irgendein Third-Party-Dienst, der dann da Videos rauskratzt. Das war auch letzte Woche komisch mit den Videos, die ich auf YouTube hochgeladen habe. Die sind irgendwie stundenlang nicht in den Subscriptions wieder aufgetaucht. Und du weißt halt nicht, was ist denn da los? Wieso? Die sind fertig, die konntest du anklicken, wenn du den Link wusstest. Mhm. Aber sie sind halt nicht auf dem Kanal erschienen.
Ja.
So, wieso? Keine Ahnung. YouTube, schlechten Tag. Ja, so.
Ja, ja.
Ja. aber es ist halt leider, ja, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich YouTube wieder ein paar Clips hochladen kann. Es ist aber ein unfassbares, dummes Rumgeklicke, wie ein Idiot. Sitze ich da mit der Maus, klick, 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 ja, fertig. Nächstes Video, ja, okay, fertig. Nächstes Video, klick. So, alle Fragen muss ich jedes Mal neu beantworten.
Ja, nee, du willst, als Plattformbetreiber willst du, dass deine User sich da durchklicken. Dass du alles schön einträgst. Wo wurde dieses Video erstellt? Wann wurde dieses Video erstellt? Mhm. Ist es kinderfreundlich? Welcher Kategorie gehört es zu und so? Super. Letzter Satz dazu. Abschließend, die Social Network Geschichte ist halt so festgefahren, dass du halt andere Anbieter übernehmen kann. Das ist, glaube ich, durch die Übernahmen, die in der Vergangenheit stattgefunden haben, sei es WhatsApp, Instagram, ist das ein relativ hoffnungsloser Fall. Also man könnte zum Beispiel dafür argumentieren, dass Meta eigentlich der bessere Besitzer von Facebook, von Twitter wahrscheinlich wäre. Weil die haben Moderationsteam, die haben Geld, die haben Ressourcen, weißt du. Haben keinen Verrückten an der. Moment.
Aber anders.
Ja, es ist halt ausgeschlossen, dass irgendeinen anderen großen Anbieter aus diesem gleichen Sektor übernimmt. Das ist halt, kannst halt knicken und deswegen wird es halt die Situation auch so ein bisschen eingefahren. Es spricht ja nicht unbedingt dafür. Das ist ja diese großen Übernahmen sind ja nicht wirklich hilfreich oft. Aber aus der Perspektive drauf zu schauen, kannst du halt auf nichts hoffen, weil niemand wird Twitter kaufen können. Also zumindest nicht, wenn du in dem Bereich schon aktiv bist. Das ist in Amerika einfach durch die vergangenen Jahre einfach verbrannt.
Nun gut. Witzenso kommt heute auch mit freundlicher Unterstützung von NordVPN. Schnappt euch unseren exklusiven Deal auf nordvpn.com/Witzenso. Ihr könnt risikofrei testen mit 30 Tagen Geld-Zurück-Garantie und bei uns bekommt ihr zum 2-Jahres-Paket jetzt noch ganze 4 Gratis-Monate obendrauf. VPN ist ja soweit klar. Ja, über 5000 Server haben sie in 59 Ländern. Ihr könnt damit euch Geosperren umgehen oder ihr bekommt bessere Routen statt dem schlechten Peering von eurem ISP und die Tracker haben es viel schwieriger, die Werbung genau eurer IP zuzuordnen. Aber es gibt noch sehr viel mehr Funktionen, zum Beispiel heute Split-Tunneling. Für manche Anwendungen will man ja, dass der ganze Netzwerkverkehr über das VPN läuft, aber bei manchen anderen Dingen kann es nur sinnvoll sein, das VPN dafür gerade zu deaktivieren. Vielleicht spricht ein bestimmter Server nur mit eurer echten IP oder die deutsche Mediathek, die sperrt euch aus, wenn ihr mit einer französischen IP daherkommt. Mit Split-Tunneling könnt ihr das unter Android und Windows festlegen, was über welche Verbindung laufen sollt und ihr müsst nicht die VPN-Verbindung von Hand ein- und wieder ausschalten. Schnappt euch unseren exklusiven NordVPN-Deal unter nordvpn.com/Bits. Am besten gleich risikofrei testen mit der 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie und 4 Gratis-Monate obendrauf gibt es jetzt zusätzlich bei uns. Super Deal, herzlichen Dank an NordVPN für die Unterstützung. So, ich habe noch drei Erkenntnisse jetzt gewonnen über die Heizung in diesem Haus hier. Ich habe ja meine Temperaturen mit den Zigbee-Sensoren und dem Home Assistant habe ich mal gelockt und habe die mal inspiziert mit meinen Augen und habe so gesehen, was passiert denn, wenn ich das Thermostat an der Wand ein- und ausschalte und wenn ich einen Zeitplan in die Heizungsanlage reinklicke, wenn ich die Heizkurve von der Heizungsanlage mal absenke, um eine Stufe, um zwei Stufen, um fünf Stufen. Was passiert denn, wenn ich in eine Temperaturabsenkung in der Nacht reinklicke, genau. Und das Lustige ist, es ist ja einfach nicht kälter geworden. Das Haus ist viel zu gut isoliert. Und trotzdem macht diese Heizungsanlage einfach nur dann Sinn, wenn Gas gratis ist. Mhm. Weil dann stellst du einfach auf 100% und die Thermostate in den Räumen machen einfach an und aus, wenn sie halt meinen, dass das sinnvoll ist. Das führt dazu, dass in manchen Räumen, zum Beispiel da, wo so eine Glasfront ist, dass es dann in manchen Tagen zu heiß wird, weil wenn macht die Heizung morgens warm, dann kommt die Sonne dazu und wird es noch wärmer, aber es wird nicht mehr kälter, weil die kann ja nicht weniger regeln, die kann ja nur wärmer machen, die kann ja nicht kälter machen. Also war halt teilweise im Wohnzimmer mit der Glasfront war halt so, an manchen Tagen war es halt dann nachmittags brütend heiß, so viel zu heiß, ja, also unangenehm heiß. Und da hatte ich ja mit dem Bosch schon mal reingeregelt und ich da einen Zeitplan reingeklickt, dass der halt wenn die Sonne rumkommt, das dann für eine Zeit ausmacht. Aber man weiß ja jetzt auch nicht direkt, wann kommt an dem, ist an dem, also man könnte das schon sich zurechtbasteln, dass man weiß, ob Sonne kommt oder nicht, aber das, ja, weiß ich nicht. Ich hatte auch vermutet, dass die Fußbodenheizung wahnsinnig träge sei. Ist sie gar nicht. Stimmt nicht. Ich habe zum Beispiel jetzt hier im Studio, habe ich vor der Sendung die Heizung angedreht und war innerhalb von einer halben Stunde hier schön warm. Es ist also sehr anders, als ich gedacht habe. Ich habe jetzt gelernt, durch Angucken dieser Dinge, habe ich jetzt gelernt, wie die, dass die sehr schnell reagiert und dass das Haus wahnsinnig gut gedämmt ist. Das sind hier so Ziegeln mit so Luft drin irgendwie und die Luft hilft wahrscheinlich oder so. Mhm. Ich habe es vergessen, was das genau für Ziegel sind, aber es sind Ziegel, die sehr, sehr gut isolieren nach draußen. Okay. Man sieht, dass unterm Dach ist es ein bisschen schlechter offensichtlich, weil da Dach ist. Aber das ist auch sehr gut isoliert. Das ist so gut isoliert, dass das so, wenn Heizung aus ist in der Nacht, dass das nur ein paar Zehntel von einem Grad an Temperatur verliert.
Das würde ich mir hier oben auch wünschen. Mir ist nämlich jetzt schon wieder kalt.
Ja. Also sprich, ich habe die Heizung jetzt mal so die Heizkurve runtergedreht und noch weiter runtergedreht, noch weiter. Und es wird nicht so richtig kalt. Ich könnte noch weiter runterdrehen, indem ich die Solltemperatur weiter runterdrehe. Die steht jetzt auf 20. Die habe ich jetzt nachts abgesenkt auf 4, aber es bleibt halt bei 20. Also die ist temperaturgeführt von der Außentemperatur. Und dann kannst du ja ablesen, wie ist die Vorlauftemperatur, wie viel Temperatur gibt er da drauf. Und es macht für mich den Eindruck, als wäre die Anlage vielleicht irgendwie in diesen Handwerkereinstellungen zu aggressiv eingestellt oder ich weiß es nicht. Muss ich einfach diese Solltemperatur ignorieren und halt also Fake-Werte eingeben, die dann ein gewünschtes Ergebnis bringen. Also, dass ich halt die Solltemperatur auf 10 Grad stelle und dann wird es trotzdem 20 Grad warm. Hm. Solche Sachen. Ist alles wurscht, was man da einstellt. Es kommt ja dann drauf an, was ist der Energieverbrauch? Was zeigt der Zähler hinterher?
Ja.
Und ich habe leider keine guten Werte aus der Vergangenheit. Ich habe die letzten Jahre das nicht in den Heizperioden mitgeschrieben, wie viel an Energie durchgegangen ist. Ich habe jetzt nur einen groben Hausnummernwert, wie viel ich jetzt dadurch eingespart habe, indem ich einfach die Kennlinie runtergeschraubt habe. Und es sind so ungefähr minus 2/3.
Okay.
Was relativ viel ist.
Ja.
Vielleicht habe ich mich grob verrechnet und es stimmt nicht, aber also sagen wir mal, Hälfte habe ich auf jeden Fall runtergekriegt.
Das ist schon nicht so schlecht.
Ja, und das wird sich dann zeigen, wie das in der Rechnung dann aussieht. Die ist hier ein bisschen komisch, wegen da sind verschiedene Häuser dran geschnallt an das Ding und da steht zwar Gas dran, aber es ist schon auch Gas, aber es ist anderes Gas. Das Gas kommt als Wasser ins Haus. Also als warmes Wasser.
Okay.
Du verstehst?
Nein.
Feuer, kennst du?
Ja. Ja, okay. Ach ja, ja, okay, ja, langsam.
Ja. Der Punkt ist auf jeden Fall, es lohnt sich, glaube ich, mal seine Temperaturen mitzuloggen, wie auch immer. Man kann auch dieses Eve-Zeug wahrscheinlich verwenden. Der müsste eigentlich auch den Verlauf aufzeichnen, der Eve-Temperatursensor.
Ja, ja, tut er.
Kann sein.
Ja, aber das ist keine Funktion vom HomeKit, sondern das ist eine Funktion vom Eve.
Okay.
Ja. Ja. Und da lässt sich ein Erkenntnisgewinn draus ziehen und möglicherweise ist eure Heizung von dem Zeitpunkt, wo euer Haus gebaut worden ist oder wie auch immer die Heizung eingestellt worden ist, guck mal, vielleicht ist die viel zu aggro eingestellt und heizt zu viel aus dem Fenster raus, weil sie einfach nur an ist und damit rechnet, dass die Heizkörper oder die Fußbodenheizungen halt irgendwann auf und zu machen und das ist dann vielleicht Energieverschwendung.
Okay, ja, möglich.
Ich bin mir auch sehr unsicher, wie das mit Warmwasser ist, wie viel der Anteil von Warmwasser an dem Energieverbrauch ist, weil ich eigentlich nicht so viel brauche an Warmwasser. Also ich bade nicht dreimal am Tag zum Beispiel, machen andere Leute auch. Ja.
Ja.
Aber der Anteil von Heißwasser zu Heizung erscheint mir komisch. Das ist nämlich so 1/3, 2/3.
Okay.
Und irgendwie mal eine Dusche für ein paar Minuten anmachen ist wahrscheinlich weniger intensiv, als ein ganzes Haus zu wärmen. Ich weiß es nicht. Erscheint mir komisch. Hast du mit deinem, du hast Heizöl, oder?
Nee, auch Gas.
Auch Gas. Hast du da historische Werte aufgezeichnet oder sowas? Weißt du, wieso, was da was wohin fließt? Nee,
leider nicht. Ja. Also ich habe der Kessel, den ich unten habe, der hat ja leider die Schnittstelle, die mit irgendwelchen smarten Geräten, die man einfach so kaufen kann, spricht noch nicht, sondern erst der Nachfolgegeneration. Das heißt, das wäre ja ein bisschen größerer Aufwand, das Zeug da rauszulesen. Und ich kann es natürlich jetzt noch machen, aber ist halt die Frage, ob das jetzt noch Sinn macht. Ja. Und ich vertraue jetzt einfach gerade darauf, dass, das Nachregeln hier an den Thermostaten, hier an den Heizkörpern was hilft. Also der regeln ja gerade die Tado-Thermostate dran. Ich habe den Kessel unten reduziert auf, ich weiß es nicht mehr wie viel Grad, aber weniger. Und bisher frieren wir hier nicht. Also bis auf ich hier oben am Abend, wenn wir Sendungen am Abend aufnehmen und ich jedes Mal vorher vergesse, dem Ding zu sagen, heute vielleicht ein bisschen länger warm. Ich meine, das haben wir auch selber schuld. Aber es wäre natürlich schon mal spannend, ob das jetzt alles auch was gebracht hat. Also Tado schätzt immer so ein bisschen jeden Monat, was das gebracht hat, aber das ist vermutlich auch, das ist mehr geschätzt als eine verlässliche Zahl.
Das Fußballspiel ist vorbei und der Lockscreen zeigt zwei weiße Rechtecke. Die Live-Activities sind weggecrashed.
Bei welcher ab?
Beide. Beide? Also es muss ein Systembug sein. Jetzt sind sie wieder da, aber jetzt waren sie kurz beide einfach nur weiße Rechtecke. Ist unentschieden ausgegangen, ihr habt nichts verpasst. Seht ihr? Gut, dass ich hier zugeschaut habe.
Das ist so gut, dass sie mal weggespielt hat. Aber das soll wahrscheinlich so sein.
Naja, und was wollte ich noch dazu sagen? Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ach ja, es ist natürlich die Frage, wie sich die Preise weiterentwickeln. Und da hat ja die tatsächliche Preissenkung wahrscheinlich auch jetzt nicht direkt möglicherweise eine Auswirkung auf die tatsächlichen Preise, die man dann bezahlen darf. Zum Beispiel Stadtwerke München. The artist formerly known as Mnet Glasfaserkönige.
Ja.
Die haben sich jetzt ausgedacht, dass also ab Januar die Preise sich genau verdoppeln, was relativ schön. Spannend ist. Außer du hast so ein Wärmestromtarif für einen Nachtspeicherofen oder für eine Wärmepumpe. Wenn du eine super umweltschonende Wärmepumpe hast, dann verdreifachen sie deine Preise.
Mhm. Okay.
Weil die ja so viel Strom brauchen. Und dann ist ihnen aufgefallen, ah, warte mal, das ist wie sagt man, ach, das ist dumm. Das machen wir doch nicht. Das haben wir nur zum Spaß angekündigt, weil wir gerne dumme Sachen ankündigen. Und jetzt haben sie sich ausgedacht, dass sie die, weil sie so nett sind, dass sie die Wärmepumpen doch zum normalen Tarif dann abrechnen.
Okay.
Ist schon nett auch.
Das ist einfach sehr gut.
Ja.
Ich lieb's.
Naja, und dann habe ich geschaut, was ist denn so ein Spielraum jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter, die einfach sehr wenig Strom verbraucht, aber dafür einfach Unmengen bezahlt ohne Grund. Mhm. Aber es gibt auch wenig besser, also es gibt 10 Euro Spar im Monat für, wenn du einen anderen Anbieter nimmst als die Stadtwerke. Das ist alles großer Käse. Schauen wir mal. Ja. Ich glaube, wir biegen schon mal so halb ein und in Richtung von den Picks, aber noch nicht, also vielleicht auch doch schon ganz, weil, also Basti, auf jeden Fall. Wir wollen das Web zurückerobern, dafür braucht man als erstes mal eine eigene Domain und da kann man dann irgendwie seinen Blog draufschreiben oder sowas. Oder ein Tumblr-Blog dahinter kleben oder bei WordPress selber hosten oder irgendwas oder vom Sponsor irgendwie einen Baukasten reinsetzen, was auch immer. Aber möglicherweise hat man auch das Problem, dass man diese bösen E-Mails von Gmail bekommen hat und sich mit seiner Mail und der eigenen Domain von Gmail schleichen soll oder Unmengen an Geld jeden Monat zahlen soll. Ich habe mich dafür entschlossen, jetzt erstmal das Unmengen von Geld an Google zu zahlen, damit ich den Schmerz erstmal verzögere.
Genau, ich stand ja vor demselben Problem. Also Google hat zwar gesagt, hier, du kannst hier ausnahmsweise mal bleiben, weil wir sind einfach super nett zu dir und wollen jetzt auch nicht so dringend dein Geld. Aber wir hatten da ja drüber geredet. Also die Drohgebärde, dessen Gmail vor dir, Google, ich weiß gar nicht, was jetzt der Google Workspace ist, glaube ich, der aktuelle Name. Die Woche habe ich noch nicht geschaut, was jetzt der, ob es sich nochmal geändert hat. Aber die Drohgebärde, dass das plötzlich Geld kosten wird oder einfach weggeht, was ja Google auch manchmal macht, die war mir dann doch, die hat mich schon sehr böse angeguckt und ich habe ja nicht nur meine E-Mail-Adresse da. Ich hätte überhaupt kein Problem irgendwie, weiß ich nicht, 5 Euro im Monat für meine E-Mail-Adresse zu bezahlen, sondern da hängt meine Frau dran und meine Tochter hat eine E-Mail-Adresse bekommen und meine Eltern und Schwiegertanten oder also ein paar, ich weiß nicht, ich habe da wahrscheinlich 15 E-Mail-Adressen, wenn es
Schwiegertanten?
Ja, tatsächlich. Also ich habe da wahrscheinlich 15 E-Mail-Adressen auf dieser Domain und wäre jetzt Google mit der 5 Euro pro Adresse Aktion um die Ecke gekommen, wäre das plötzlich ernsthaft teuer geworden. Ja. Hätte ich halt irgendwie 70 Schleifen oder sowas im Monat bezahlt für E-Mail-Adressen, wo mir die Hälfte davon nicht gehört, die ich nicht so richtig gut wegdiskutieren kann. Und ich hatte ja ich habe ja schon verstanden, dass das nicht so eine geile Sache ist, dass man das alles bei Google liegen hat. Ich habe ich ja auch nur gemacht, weil der Service einfach gut war oder ist. Also das muss man ihnen halt lassen. Das können sie einfach gut. E-Mails, das haben sie unter Kontrolle. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, was mache ich jetzt? Ziehe ich jetzt irgendwo hin? Weißt du, man kann ja irgendwie, keine Ahnung, zu Goneo oder wie sie auch alle heißen mögen, ziehen und dann da seine E-Mails hinlegen. Das geht schon. Das ist aber alles irgendwie furchtbar. Und du hast ja auch keine Kontrolle drüber. Und das ist gleichzeitig...
Und ist es günstiger, ist die Frage?
Was, Goneo?
Ja.
Das, also als Beispiel, ne, du beliebigen Hoster hier einsetzen, die sind fast alle günstiger, weil nimmst du irgend so ein dummes Webpaket M oder weiß ich nicht was, zahlst 5 € im Monat und hast inklusive 50 E-Mail-Mailboxen mit weiß ich nicht wie viel Speicher.
Oh, okay.
Und also je nachdem, wie viel man braucht, turns out, ich brauche viel. Und da ist hauptsächlich meine Frau diejenige mit dem Riesenpostfach. Und du willst ja aber eigentlich auch nichts wegschmeißen müssen. Also dieses, ich muss jetzt aussortieren, welche alten E-Mails ich wegschmeiße, willst du ja eigentlich auch nicht. Sondern stehe ich jetzt also da und überlege mir halt, ich muss von Google weg. Ich möchte aber nicht zum normalen Hoster gehen, weil das alles furchtbar ist. Ich möchte so viel Kontrolle, wie ich haben will. Aber gleichzeitig habe ich weder Bock darauf, einen Postfix zu konfigurieren, also den Server, noch habe ich da Bock darauf, Qmail zu konfigurieren, wie sie auch alle heißen mögen. Es gibt ja 47.000 verschiedene MTAs und also Mail Transfer Agents und IMAP Server und POP Server und Shit und SMTP, was man alles nicht haben möchte und haben will. Und da musst du ja auch noch irgendwie dein AskBMD oder Spam Assassin irgendwie trainieren. Mhm. Das will man ja alles nicht machen. Das ist einfach die Hölle. Und ich hatte ja vor längerer Zeit, damals als Twitter noch nicht evil war, auf Twitter so geschrieben, das ist doch alles schlecht. Das will doch niemand. Und dann schrieb mir ein Hörer, oder wir hatten da vielleicht auch schon mal drüber geredet, hast du dir mal iRedMail angeschaut? Und da habe ich mir mal iRedMail angeschaut. Das ist so eine Suite, die man sich da holen kann. Mhm. Die installiert man auf einem Server. Und das Ding bietet halt, macht halt alles, ne? Konfiguriert dir halt die ganzen Serverkomponenten, gibt dir irgendwie eine Weboberfläche und das sieht einfach schrecklich aus. Und das ist einfach furchtbar. Es fühlt sich an wie 1997. Und dann habe ich das ein bisschen ausprobiert und gesagt, nee, das ist es halt, das ist nicht für mich. Und hatte mich dann kurz in meinem Kopf damit abgefunden, dann halt nicht. Und dann habe ich mir überlegt, naja, Moment mal, aber da wird es doch nicht nur diese eine Lösung geben. Es gibt doch sicher eine Lösung, die mir maximale Portabilität erlaubt, die mir maximale Konfigurabilität erlaubt, die das Ganze aber auch noch so ein bisschen verpackt, dass es schön ist, und habe dann angefangen, Dinge durchzuprobieren. Mhm. Und bin dann irgendwann am Schluss bei Mailcow gelandet, was ja auch ein netter Name ist, die E-Mail-Kuh, Post-Kuh, was auch immer. Mhm. Und dann...
Die typische Post-Kuh, ja.
Genau, und dann habe ich mir gedacht, probierst du mal aus. Hab dann also mir einen VPS geklickt mit viel Disk-Space. Und habe mir da Mailcow installiert. Mailcow kommt standardmäßig in einem Docker-Container oder in mehreren Docker-Containern mit Docker Compose außenrum. Das ist alles sehr, sehr nett. Und es hat ein nettes Icon. Das ist eine Kuh, die in einem Briefumschlag steckt. Das ist alles richtig gemacht.
Schön gewonnen. Doch, schön gewonnen.
Das ist einfach sehr gut. Und, also ohne Shit, das ist, also ich laufe jetzt seit mehreren Monaten mit allen meinen E-Mails auf Mailcow. Der Umzug war super smooth. Mailcow macht so ein paar, also du installierst es, konfigurierst es, einmal fertig. Mhm. Die einzige Sache, die ich sag jetzt mal kompliziert, also klar, du musst natürlich wissen, wie installiere ich per Kommandozeile Software auf einem Linux-Server. Wenn man das nicht weiß, dann sollte man einfach verdammt nochmal die Finger davon lassen, weil man muss schon einfach wissen, was man da tut, weil man kann natürlich Sachen kaputt machen. Und was man wissen muss, ist, wie konfiguriere ich ein DNS, also DNS-Einträge. Also weil du musst natürlich für deine Domain der Domain in der Domain eintragen, wer ist jetzt in Zukunft für meine E-Mails zuständig. Du musst der Domain auch eintragen, pass mal auf, ich hätte gerne die korrekten SPF-Records, damit niemand in meinem Namen Spam versendet. Ich hätte gerne die richtigen DKIM-Records, ich hätte gerne D-Marke-Einstellungen und so weiter richtig. Also das muss man einmal halt alles machen und sich damit auseinandersetzen und auseinandersetzen wollen, was diese ganzen Einträge machen, weil in der Regel kümmert sich da Google drum, wenn man zum Beispiel bei Google ist. Oder sagt dir zumindest, was man eintragen muss. Mailcow sagt dir grundsätzlich, was man eintragen muss, aber bei SPF zum Beispiel und DKIM und D-Marke sagt Melkau, du hast es nicht gesetzt, setz das mal. Hier ist eine Dokumentation, wie der Shit funktioniert. Weil du kannst, also als Beispiel nur SPF, und du kannst verschiedenste Möglichkeiten, hast verschiedene Möglichkeiten, den SPF-Record zu setzen. Du kannst entweder sagen, naja, nur dieser spezielle Server darf E-Mails für meine Domain verschicken. Du kannst aber gleichzeitig auch sagen, und übrigens, keine Ahnung, Mailgun darf auch E-Mails für mich verschicken, weil ab und zu Newsletter über Mailgun verschickst oder irgend so ein Shit, ne? Also man kann halt einen SPF-Record sehr strikt oder sehr wenig strikt machen und dasselbe gilt halt für die anderen Records auch. So, das ist jetzt die Schwierigkeit. Wenn du das aber alles gemeistert hast, hast du ein Webinterface, in dem du den Status des Servers und der verschiedenen Dienste einsehen kannst, Sachen neu starten kannst, kannst du auch alles über die Kommandozeile machen. Kannst du über das Web auch machen. Und dann hast du eine E-Mail-Verwaltung, wo du E-Mails und Domains eintragen kannst und E-Mail-Postfächer definieren kannst und so weiter und so fort. Und das ist ernsthaft sehr gut zu bedienen. Und das ist erstaunlich toll. Und du kannst, es gibt bestimmte Orte, wo dann die ganzen Mails liegen. Das heißt, Backups machen geht auch halbwegs gut. Es sind eingebaute Kommandozeilentools, mit denen du Backups davon ziehen kannst und sie dann irgendwo hinlegen kannst. Der Spamfilter lernt relativ schnell. Wenn du deine DNS-Records richtig eingestellt hast, kommen E-Mails meistens auch an. Also meistens untertrieben, die kommen halt auch an. Und der Mist funktioniert einfach. Zum Beispiel der Umzug war relativ cool, weil du kannst halt diese ganzen Accounts vorher angelegt und Melkau kommt von standardmäßig mit einem Sync-Dienst. Das heißt, ich konnte die ganzen IMAP-Konten, die bestehenden IMAP-Konten bei Google hinterlegen.
Ja.
Und dann hat der angefangen, die ganzen E-Mails aus den IMAP-Konten rauszusaugen in die neuen Konten rein.
Okay.
Und hat das weitergemacht. Das heißt, ich konnte dann schon auch erstmal das Konto bei mir im Mail-Programm anlegen und hatte dann meine ganzen E-Mails drin und da kamen auch die richtigen E-Mails an. Und dann, als ich umgeschalten habe, habe ich das noch eine Weile online gelassen, für den Fall, dass halt E-Mails noch im Gmail angekommen sind. Dann hat er die rüberkopiert in das neue Konto rein. Und irgendwann, als ich wusste, es kommt auf dem Gmail nichts mehr an, konnte ich die ganzen Sync-Dienste ausschalten und hatte alle meine E-Mails. Also es war erstaunlich wenig ätzend und ich habe das halt für meine komplette Familie gemacht. Das heißt, ich habe diese ganzen Konten neu angelegt, habe diese ganzen Sync-Jobs im Hintergrund angelegt, habe denen die E-Mail-Konten vorausfüllen lassen und habe ihn dann am Schluss, inzwischen habe ich alle iPhones zumindest der Familie bei mir in meinem Miradore drin. Das heißt, ich kann denen einfach per Miradore ein Configuration-Profil für einen neuen E-Mail-Account pushen. Und das heißt, ich musste eigentlich nichts tun. Ich musste nicht mit jemandem telefonieren und mir das angucken. Das geht halt leider auf dem Mac nicht so oder auf dem Windows nicht. Aber ich konnte denen auf ihre iOS-Geräte einfach das neue Profil hinpushen und das alte löschen. Was relativ nett ist. Das heißt, die mussten einfach nichts tun in dem Moment, wo ich umschalten wollte. Das konnte ich alles von hier tun. Und das war echt nice. Und wie gesagt, seitdem läuft, seit, weiß ich nicht, 4 Monaten, 3 Monaten, ich weiß es nicht genau, läuft alle E-Mail der gesamten Familie auf Melkau.
Die haben aber kein Webinterface, Entschuldigung, wenn ich dazwischen grätsche, die haben kein Webinterface, oder, deine Familie, sondern die nutzen einfach E-Mail-Apps,
könnten
oder?
Sie. Also,
sie können sogar Webinterface.
Haben sie, genau, das Melkau kommt mit einem Webmailer, wenn man das möchte, das kann man sich einfach einloggen mit seinen Accountdaten und du kannst auch deine Passwörter selber dir vergeben, wenn du das möchtest. Also da ist auch, es gibt auch ein User-Login, du kannst dich über das Melkau-Webinterface, kennen die alle nicht, haben die nie gesehen,
klar.
Weil die rufen mich halt an, aber das könntest du machen, wenn du Leute hast, die da affin genug sind, kannst du einfach jetzt hingehen und sagen, alles klar, ich würde gerne mein Passwort ändern, ich würde mich gerne ins Webinterface einloggen, könnte man alles machen. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und das ist auch End-User-kompatibel. Wer übrigens keinen Bock hat, das irgendwie alles selber zu machen, es gibt auch so eine Hosted-Variante davon. Irgendwie, keine Ahnung, kann man suchen, kostet dann irgendwie, weiß ich nicht, 5 bis 8 Euro im Monat. Und dann hostet es jemand für dich und du hast eine Handvoll Mailboxen. Ich wollte halt sehr, sehr, sehr viel Speicher haben. Deswegen habe ich mir halt ein VPS mit sehr viel Speicher geklickt. Und der ist auch nicht mal so richtig schnell und hat nicht so richtig viel RAM. Also der hat, das ist schon okay, und der hat nicht so richtig viel CPU, braucht er aber auch alles nicht. Der ist jetzt auch nicht so richtig krass schnell angebunden. Ne? Der ist jetzt, glaube ich, mit 200 Mbit angebunden.
Das ist Mail. Also.
Genau, das ist halt, ist mir egal. Und wenn halt
reicht das für meine E-Mails?
Der Sync dauert vielleicht ein bisschen länger. Aber genau, und das, also ich bin ehrlich erfrischt. Es ist manchmal ein bisschen komisch, weil manche Anbieter irgendwie davon ausgehen oder manche Clients irgendwie davon ausgehen, dass kein Mensch mehr einen normalen E-Mail-Account hat, sondern dass du in irgendeinem einen von diesen großen hängst.
Ja,
das
ja.
hat ein bisschen gedauert und manchmal zum Beispiel Apple Mail manchmal komische Dinge tut, wenn du standardmäßig einfach einen Account einrichtest, mit der IMAP hat, hat der zum Beispiel bei zwei Rechnern hat er den so eingerichtet, dass er das Passwort bei SMTP nicht automatisch mitgeschickt hat, sondern der macht ja alles automatisch und hat das dann so erstmal IMAP auf gemacht, was meistens ausreicht, wenn du vorher IMAP aufmachst, kannst du danach SMTP schicken, weil er dich den Client schon kennt. Es sei denn, du möchtest einfach was schicken, ohne vorher was abgeholt zu haben. Dann geht es nicht. Und da bin ich zwei, dreimal reingefallen und da musste man dann die Konfiguration einmal richtig machen. Dann ging das auch. Aber insgesamt ist es jetzt schön. Wie gesagt, meine E-Mails kommen an. Es sieht nicht so furchtbar aus wie die Webdienste, die Webspace-Anbieter mit einem E-Mail-Postfach dahinter. Ist aber halt ein bisschen mehr Arbeit. Aber ich habe das gute Gefühl, etwas mehr Kontrolle über meine E-Mails zu haben, bis zu dem Moment, wo es dann explodiert und ich dann schreiend rumlaufe und nichts mehr geht. Aber dafür, also auch Restore von Backups ist relativ gut gelöst bei MailCow. Dokumentation ist erstaunlich gut. Und ja, ich habe momentan sehr viel Vertrauen darin.
Open Source, also oder
alles Open Source.
Die finanzieren sich über die gehostete Variante.
Ich weiß nicht, worüber sie sich finanzieren. Also nicht über mein Geld, von mir haben sie keins bekommen. Man kann denen sicher irgendwie Spenden entwerfen, da sollte ich das auch mal machen. Aber grundsätzlich, ja, gutes Ding.
Ja, ich war kurz nicht da. Was kostet dich das jetzt für wie viel Storage im Monat und Leute? Also du so viele Leute, wie du willst, kannst du draufschicken. Ja?
Genau, aber ich kann beliebig viele Leute drauf. Ich glaube, ich zahle für den VPS für 200 Gigabyte 7 Euro oder sowas im Monat, Größenordnung. Mhm. Das ist sehr, sehr, also ich habe mir da wieder mal ein Contabo VPS geklickt, weil ich da die meisten meiner VPS rumliegen habe. Und habe mir den kleinsten VPS mit der größten SSD, vielleicht sind sogar sind 400 GB Speicher. Und eine coole Sache, die ich an der Stelle noch ganz kurz loswerden möchte, weil ich weiß, dass ihr die richtige Zielgruppe seid, die das zu schätzen wissen. Man kann sich in diesem Admin-Interface einloggen mit einem Benutzernamen und einem Passwort. So wie man das macht, ne? Man kann das natürlich mit einem Passwortmanager ausfüllen lassen, man kann auch so einen FIDO WebAuth Security Token nehmen, man kann aber auch sagen, ich hätte gerne dieses biometrische Gerät, Device, was in meinem Gerät drin ist, und man kann sich mit einem MacBook Pro mit Touch-ID, kann man sich mit Touch-ID im Webinterface anmelden. Das heißt, du sagst, gibst keinen Benutzernamen ein, du sagst einfach nur, ich würde gerne hier Touch-ID, und dann sagt dein Browser, mach mal Touch-ID und dann machst du Touch-ID und bist eingeloggt. Das ist sensationell gut und es funktioniert einfach. Und ich wusste bis dahin nicht, dass das geht. Und das ist einfach der Grund, eure ganzen E-Mails wegzuschmeißen und euch MailCow zu installieren, weil es so fantastisch ist. Ja, ich habe nicht, dass ich es jetzt noch habe, aber das ist einfach sehr gut.
Ja, wie ist das mit
das Notebook meinst du?
Wie ist das mit Backups auch von der Platte und so? Also manche VPSen, manche Wolkenanbieter haben ja so ein Schalterchen für nochmal 50% Preis drauf, dass sie das Ding immer backuppen und sowas.
Könnte ich da auch machen, ich mache das halt per Hand. Also ich nehme das, es gibt ein Backup-Script davon, in MailCow, das erstellt regelmäßig inkrementelle Backups und AirClone schiebt die Dinger in meine Nextcloud, die bei Hetzner liegt. Und dann habe ich das halt da. Es ist höllenlangsam. So ist es halt. Genau.
Okay. Gut. Ich habe für jemanden, ich hänge mich da mal halb dran, weil mein eigentlicher Pick, der lädt nicht. Aber irgendwie, da ist kein Strom. Das zeige ich das vielleicht das nächste Mal. Auf jeden Fall, ich hänge mich mal halb dran und sage, ich hatte auch auf Twitter gefragt, da als es noch Twitter gab, wisst ihr noch damals, wie das wäre, wenn man E-Mails bei Leuten, also für Verwandte, Bekannte, die jetzt nicht auf der Kommandozeile und Docker rumtun möchten, wie wäre das denn zum Beispiel mit Goneo? Das ist ein deutscher Hoster für E-Mail und die haben E-Mail sehr, sehr, sehr billig inklusive Domain, ja. Nämlich 50 Cent im Monat. geht's los und dann 90 Cent und dann 1,50. Und das ist sehr bare bones und das ist nichts Besonderes, nichts Wahnsinn, aber es ist wahrscheinlich auch nicht für Normal-User zu bewältigen, die Einrichtung oder so. Aber wenn da jemand Händchen hält, dann geht es schon. Es ist einfach so ein Web 1.0-Formular, da steht dann drin so irgendwie neues Postfach anlegen. Du kannst irgendwie beliebig viele Konten ab 90 Cent, ab der 90-Cent-Stufe kannst du beliebig viele Konten und 30 GB Speicher hast du dann. Dann kommt halt da E-Mail rein und rausgefallen, SMTP und ein IMAP und gut ist. Das, ich weiß nicht, wie gut dann am Schluss dort das Spam und der hin und her und wie, ja, aber es geht erstmal.
Ich habe das ja auch bei Goneo, deswegen habe ich vorhin ein bisschen über Goneo geschimpft, weil ich mit denen auch Erfahrungen gemacht habe. Hm. Ich habe für einen Verein E-Mails bei Goneo eingerichtet und das ist wirklich so, man braucht da auch bei Goneo jemanden, der so halbwegs weiß, was ist die Terminologie von E-Mail und so weiter und so fort, weil es, wie du schon sagst, ist ein Web 1.0-Formular. Das ist wirklich alles ganz gruselig, aber ich hatte nicht mal mehr in Erinnerung, wie billig es war. Es ist wirklich albern billig. Und das funktioniert. Und ich habe auf dem Postfach bisher keinen Spam gesehen. Ich habe jetzt auch nie mein Spam-Konto geschaut. Aber es hat sich auch nie jemand bisher bei mir beschwert. Und normalerweise ist es ja immer so, in dem Moment, wo viel Spam ankommt, schreiben die Leute der Person, die sich um die Technik kümmert, und die bin in dem Fall ich. Und ich habe bisher keine Beschwerden bekommen. Oder sie haben sie mir per E-Mail geschickt und sind automatisch in meinem Spam-Folder gelandet. Auch eine Möglichkeit. Aber grundsätzlich kann man das schon machen für den Preis. Ist okayisch, aber du hast, wie gesagt, du hast halt dann keine Kontrolle mehr drüber, aber vielleicht ist das halt nicht das, was man will, sondern es ist einfach so, ich möchte nicht bei Google meine E-Mails haben, dann kannst du halt auch zu Goneo oder irgendwas Ähnlichem gehen.
Ja.
Und bevor die Leute jetzt kommen, weil ich habe das ja mal losgelassen, so, ja, warum gehst du denn nicht zu mailbox.org oder zu Fastmail oder zu diesem oder zu dem? Wenn ihr mir sowas schreiben wollt, rechnet euch kurz aus, Preis pro Postfach des Anbieters mal 15. Und dann sagt ihr mir nochmal, ob ihr das für eine gute Idee haltet, das jeden Monat zu bezahlen. Weil ich bezahle mir 60 Euro die Stunde selber und wollte das trotzdem nicht haben und habe trotzdem diesen Mailcow-Schmuh gemacht, weil es sich relativ schnell rechnet und weil ich ein bisschen Bock drauf hatte auf diesen ganzen Shit. Aber kann man machen, muss man aber halt nicht.
Ja. Das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist der Google-Preis dann eigentlich, ne?
Ja,
also,
genau.
Dann zahlst du, also dann kannst du auch bei Google zahlen. Das wäre dann nur ein Anbieterwechsel. Also kleine Unterschiede mal eingerechnet, aber es ist ungefähr identisch, oder?
Also was wir nicht vergessen dürfen, also ist, weil da werden sich Leute dran aufhängen, zu Recht, zu sagen, dann ist es nur ein Anbieterwechsel. Ja, ist es schon, aber du bist halt nicht mehr bei Google, weil Google ist natürlich so ein bisschen die Pest. Die Pest mit sehr gutem Service, muss man einfach sagen. Das ist einfach... Ist halt so, ne? Aber es ist halt dann schon ein bisschen mehr als ein Anbieterwechsel, weil du im Zweifel zu jemandem gehst, der irgendwie mehr Privacy-Fokus und so weiter hat. Aber je nachdem ist es preismäßig dann einfach dieselbe Hausnummer wie Google, wenn du Google bezahlen musst.
Ja. Und wenn ihr da bei dem sowas nehmt, würde ich immer drauf gucken, dass ihr halt irgendwie Zugriff auf den DNS bekommt, dass ihr da was anderes für den A-Record irgendwie reinschreiben könnt. Und das ist hier ab der 90-Cent-Stufe auch drin. Und das ist dann, glaube ich, ganz angenehm. Und damit mache ich eine super smoothe Überleitung zum Sponsor, nämlich Jimdo. Wenn ihr nämlich irgendwo eure Domain habt und irgendwo eure E-Mail liegen habt, völlig wurscht, dann könnt ihr trotzdem euren Blog, euren Shop, euren Dings dort bei Jimdo auf die im Baukasten dort zusammenbauen, ja. Und die haben für euch, die kümmern sich um dieses Website-Problem. Mhm. Und es läuft dann halt auf eurer Domain. Und wenn ihr irgendwann den Jimdo-Schuhen entwachst, dann könnt ihr es auch woanders hinnehmen. Ist völlig wurscht, weil es ist eure Domain. Es ist unabhängig davon, ob irgendein Social Network kommt oder geht oder was. Ihr könnt ja immer noch, wenn das unbedingt sein muss, Anzeigen auf einer Fotosharing-Plattform schalten. Oder Influencer dort mit Geld bewerfen, damit ihr dann Leute zurück zu euch auf den Webshop
schicken. Das ist eine Möglichkeit. Ja? Sollte ich vielleicht mal machen. Nicht, dass ich einen Webshop habe, aber dass ich einfach Werbung schalten damit. Ja.
Ja? Mhm. Die haben den Shop eben dort für eine kleine Handvoll von Artikeln, könnt ihr dort zusammenklicken. Ihr könnt einfach mit der mobilen App auch dort ein Foto machen von was auch immer. Wenn ihr Einzelstücke verkauft, drechselt ihr irgendwie einen neuen Hut, macht ein Foto von dem Hut und dann verkauft ihr online diesen Hut. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt eine Hutfirma seid. Wenn ihr keine Hutfirma seid, dann lieber keine Hüte verkaufen.
So Holz, gedrechselte Holzhüte.
Ja.
Sehr bequem wahrscheinlich.
Warum nicht?
Ja, wer weiß.
Ja, im Internet ist Platz für alles.
Ja.
Vielleicht ist aber Holzhut verkaufen eher so dann so ein Tumblr-Ding auch wieder. Weil dann so die Künstler und die Hipster. Egal, ihr könnt ja... Es geht ja alles. Das ist ja kein Problem. Ist recht sicher, weil Made in Germany kriegt die Rechtstexte generiert in Zusammenarbeit mit Trusted Shops. Ihr geht einfach auf go.jimdo.com/bits und so, schaut euch ja die verschiedenen Pakete an und dann seht ihr dort, was sie haben mit Shop, ohne Shop und so weiter. Gutscheincode bits und so für 20% auf euren ersten Kauf, nehmt ihr gleich ein ganzes Jahr. Und gut ist, wenn ihr noch keine Domain habt, kriegt ihr auch die Domain im ersten Jahr dann dort dazu. Und ihr könnt euch das mal anschauen, vielleicht auch euren Verwandten und Bekannten unter den Baum legen, weil die brauchen auf jeden Fall ein bisschen Hilfe, die am besten nicht von euch kommt, damit die dann nicht euch diese E-Mails schreiben, sondern die an den Support von Jimdo schicken.
Korrekt.
Also herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. So.
Es gibt Holzhüte, man kann sowas kaufen.
Okay, gut. Gut zu wissen. Schön, dass wir es geklärt haben.
Ja, also wenn mal jemand was braucht.
Mein Pick würde inzwischen laden. Mein eigentlicher Pick würde jetzt laden. Vielleicht lasse ich euch noch was picken und dann schauen wir mal, ob das bis dahin fertig ist oder nicht. Oder haben wir Zeit? Ja, wir haben Zeit. Leo, was hast du?
Ich habe nur was Kleines. Ich habe, mich hat meine, es geht schon wieder länger los, meine Apple Watch Ultra hat mehr oder weniger aufgegeben, beim Training sinnvoll Herzfrequenzdaten zu messen am Handgelenk. Und ich weiß nicht genau, warum.
Also hat sie am Anfang mal.
Ja, aber sie hatte schon von Anfang an die Tendenz, so Leerstellen zu haben. Also die zeigt ja, also da verschwindet ja dann praktisch die Pulsanzeige kurze Zeit, wenn die Uhr irgendwie nicht hinterherkommt oder nochmal nachmessen will oder sich nicht sicher ist, und dann taucht es halt vielleicht irgendwann wieder auf. Und ich habe inzwischen das Gefühl, dass sich diese Phasen, in denen die Watch nicht in der Lage ist, eine Herzfrequenz. Also ich meine, das ist ein Problem, was ich mit der Apple Watch grundsätzlich hatte, schon lang immer wieder, aber nicht in nicht so auffälliger Form. Also es ist ja auch sehr unterschiedlich natürlich von Person zu Person und von Art des Tragens am Handgelenk und natürlich auch vom Handgelenk und Hautton und Behaarung und wer weiß, was ich da noch alles.
Tattoos.
Ja, Tätowierungen sind natürlich absoluter Killer. Also wenn du da eine Handgelenk-Tätowierung hast, kannst du, glaube ich, vergessen, da sinnvoll am Handgelenk Pulsmetz ist ein guter Punkt. Also, ja, Tätowierungen habe ich nicht am Handgelenk, aber irgendwas
grätscht. Du hättest es jetzt offen lassen können.
Natürlich. Ja. Also irgendwas grätscht mir auf jeden Fall rein, und ich war jetzt, hatte da keine Lust, auch mich weiter mit auseinanderzusetzen. Die misst ansonsten offensichtlich normal die Herzfrequenz. Also wenn ich jetzt einfach diese Herzfrequenz-App, wie heißt sie denn? Herz, einfach, keine Ahnung, mir fällt gerade der Name nicht ein. Also die normale App, die einfach nur auflistet, Ruhe, Herzfrequenz und so weiter. Also sie misst dann normal die Herzfrequenz, aber beim Training geht es regelmäßig, also eigentlich bei jeder Sportaufzeichnung geht es bei mir durcheinander, und meistens nicht nur einmal, sondern halt, dass wirklich ganze Passagen fehlen oder einfach falsch sind. Also wo irgendeine absurde Pulszahl ist, die entweder viel zu hoch oder viel zu niedrig ist und überhaupt keinen Sinn ergibt. Auf jeden Fall hat mich das genervt, und auf jeden Fall hat mich das dazu gebracht, das ist die lange ausgeholte Vorgeschichte, dazu gebracht, mir wieder einen Brustgurt zu kaufen, der Bluetooth-tauglich ist. Das hatte ich nämlich nicht mehr. Und da die Apple Watch nur Bluetooth spricht und nicht End Plus, blieb mir da keine Wahl, mal wieder einen Brustgurt zu kaufen oder irgendeinen Gurt halt, der Bluetooth tauglich ist. Und ich hatte früher mal vor langer Zeit halt von Wahoo, die haben ja seit keine Ahnung wie langer Zeit, gibt irgendwie zwei Ticker-Modelle. Ich weiß nicht, ob die ursprünglich schon, es gibt zwei Herzfrequenzsensoren halt von Wahoo, eine Basisversion praktisch und eine etwas erweiterte Version, die zum Beispiel dann, glaube ich, die Daten auch ohne Verbindung zu einem Gerät selbst speichern kann, und du kannst sie dann später auslesen oder so. Das ist, also vor allem fürs Schwimmen scheint das so eine Geschichte zu sein, die interessant ist. Für mich ist das relativ irrelevant. Das heißt, ich habe mir jetzt nochmal das Basismodell zugelegt. Das heißt, Ticker, das kam, glaube ich, vor 2 Jahren kam der nochmal frisch, eine Neuauflage auf den Markt. Und der hat eine einen sehr netten Clou, der für mich jetzt noch nicht so relevant war, der aber immer noch, glaube ich, relativ, naja, ich weiß nicht, ob es einzigartig ist, aber relativ selten auf dem Markt ist, nämlich, dass der Herzfrequenzsensor nicht nur AND Plus und Bluetooth unterstützt, das gibt es ziemlich häufig inzwischen, sondern dass er mehrere Bluetooth, bis zu 3 Bluetooth-Verbindungen gleichzeitig unterstützt. Und das ist was, was noch relativ ungewöhnlich ist. Ich habe jetzt keinen super Anwendungsfall dafür, aber es gibt da sicher Szenarien, gerade wenn du auch mit Indoor-Training oder sowas machst und mit verschiedenen Apps verbunden bist und mit deinem Fahrrad verbunden sein willst und so weiter, ist das, glaube ich, eine ganz clevere Geschichte, da die Option zu haben. Und das ist im Basismodell, in dem normalen Ticker ist das auch einfach mit drin. Und ich war damals mit meinem Wahoo eigentlich immer ganz zufrieden mit dem Vorgängermodell, was ich viele Jahre hatte, bis es halt irgendwann einfach seinen Geist aufgegeben hat und mir einfach irgendwelche Quatschwerte angezeigt hat. Und dann seitdem geht's halt nicht mehr. Und jetzt habe ich mir, war es halt an der Zeit, mir mal den neuen zuzulegen. Weil ich hatte noch so einen Garmin, der halt nur AND Plus spricht. Das hilft mir halt mit der Apple Watch nicht weiter. Ja, und den habe ich jetzt im Einsatz gehabt, mit der Apple Watch noch ein bisschen, noch relativ wenig, aber ich bin ganz froh, das ist ein klassischer Herzfrequenzsensor, Brustherzfrequenzsensor, also nicht irgendwas am Oberarm oder so, sondern schneidet man sich wirklich um den Oberkörper. Ich weiß, dass Leute das nicht immer gerne mögen, mir ist es relativ wurscht, muss ich sagen. Basti hat ja da schon einen eigenen Pick parat, oder zwei sogar, hattest du einen, du hast, glaube ich, mehr. Also es gibt mindestens einen Pick in irgendeiner älteren Bits und so. Sense,
wer das suchen möchte.
Wenn man nichts um den Oberkörper sich schnallen möchte, was ich nachvollziehen kann, aber mir, wie gesagt, persönlich egal ist. Und ich hatte es jetzt halt, hat so ein Fahrrad halt auf meinem Einsatz und bin jetzt ganz froh, dass ich den wieder habe und dass ich mit Bluetooth halt jetzt auch einfach die Flexibilität habe, halt vor allem mit der Apple Watch zu verbinden und da wieder eine anständige Pulsmessung zu haben. Mit dem zusätzlichen Bonus, die Akkulaufzeit, die sowieso schon solide Akkulaufzeit der Ultra, nochmal zu verlängern, weil die ja dann natürlich nicht mehr ihre Pulsmessung am Handgelenk machen muss und damit theoretisch, das habe ich noch nicht ausprobiert, theoretisch noch sparsamer im Langzeitbetrieb sein sollte für die Aufzeichnung. Also das ist ganz nett. Also wen das nicht stört, sich sowas umzuschnallen, kann ich es immer noch empfehlen. Der kostet jetzt im Moment, ich weiß nicht, ob es ist, glaube ich, kein spezifischer Black Friday Deal gewesen. Der kostet so um die 40 Euro ungefähr.
Wie lädst du den auf?
Also der hat ich glaube, der hat die klassische Knopfzelle, die auch die AirTags haben, CR2032, und sollte die halt normalerweise relativ lang. Also ich meine, kommt natürlich drauf an, wie viel du halt mit dem Brustgurt unterwegs bist. Ich meine irgendwie Wahoo, ich habe gerade eben irgendwas von 500 Stunden gelesen, wird wahrscheinlich auch von vielen externen Faktoren abhängen, aber ich habe die Batterien bei meinen Herzfrequenzsensoren, die habe ich wirklich sehr selten gewechselt, obwohl ich die durchaus regelmäßig benutze. Und ja.
Also man muss sagen, ich hatte ja mal irgendwie den Fitness Prince oder Barry King, wie sie alle mal hießen.
Ja, den Fitness Prince kann ich mich erinnern.
Also die alberne Namen für Sachen hier einsetzen, hatte ich ja mal gepickt und die konnten ja gleichzeitig an Plus und Bluetooth.
Ja.
Was ja nett ist, aber fairerweise muss man sagen, die Kombination aus dem Preispunkt, den Wahoo hier aufruft, mit diesem, wir können bis zu 3 Bluetooth-Geräte, die ist einfach sensationell gut.
Ja.
Und wir haben halt hier nicht irgendeine Fitness-Prinz-Marke, sondern wir haben halt hier Wahoo, die haben Support und die machen das schon sehr lange. Und die sind einfach existent am Markt. Und also alle Menschen, die ab und zu mal zum Beispiel irgendwie Swift oder Ruby fahren auf ihrer Rolle zu Hause und gleichzeitig mit der Uhr das Workout tracken wollen und und aber trotzdem die Herzfrequenz in Swift oder Ruby haben wollen oder zum Beispiel die Herzfrequenz auf einem Laufband haben wollen und gleichzeitig in der Uhr und jetzt nicht die Uhr wie jetzt zum Beispiel die Chorus die Uhr die Herzfrequenz weiterreichen kann per Bluetooth, dann ist das einfach sensationell gut, weil du das halt kannst. Oder auch solche Sachen wie krasser Edge Case, aber stell dir vor, du hast so ein Test-Gerät, du möchtest gleichzeitig dieselbe Herzfrequenz benutzen, um dann irgendwie Werte zu haben, um Werte gleich übereinander zu legen. Es ist einfach sehr gut, wenn der eine Brustgurt oder der eine Pulsgurt an mehrere Geräte gleichzeitig die Daten schicken kann. Also das ist tatsächlich ein cooler USP und für 40, Größenordnung 40 Schleifen, ist der Preis-Leistung einfach völlig korrekt.
Ja, der Preis ist natürlich echt ziemlich attraktiv. Ich meine, man kann sonst, der Klassiker sind halt die Polar-Dinger.
Ja.
Und da gibt es halt, ich glaube, H9, H10 heißen die beiden. Ja. Und ich mein, also der H9 kostet ähnlich viel und der H10, der liegt aber dann auch so eher in der 70, 80 Euro Region. Ich meine, kann man da wahrscheinlich drüber diskutieren von der Zuverlässigkeit, und auch beim Ticker gab es wohl mal eine Zeit lang, gab Leute, die am Anfang so wohl Probleme mit dem neuen Modell hatten, dass das manchmal einfach irgendwie, weiß nicht, ob die Aussätze hatten oder, also ich meine, ich habe den jetzt noch nicht lange im Einsatz, also bei mir ist noch nichts Auffälliges gewesen und wahrscheinlich haben sie inzwischen, das ist ja 2 Jahre her, seit der auf den Markt kam, haben die wahrscheinlich auch firmwaremäßig nachgebessert nochmal. Also muss man halt mal ausprobieren, oder muss ich jetzt mal ausprobieren, aber ich bin bis jetzt ganz zufrieden und ich bin ganz, und ich finde ihn auch zum Beispiel sehr angenehm zu tragen. Ich fand schon den Vorgänger sehr angenehm zu tragen, auch mit der Kombination mit dem Band, das Wahoo bietet, Der Sensor wird nicht auf das Band geschnallt, was oft der Fall ist, wo du so komische 2 Oldschool-Druckknöpfe hast, wo du den Sensor so auf ein Band drauf klopst. Die haben sicher irgendeinen technischen Namen, diese Knöpfe, die sind wie so Jeansknöpfe.
Es sind literally Druckknöpfe.
Ja. Sondern der Sensor, der wird praktisch auf beiden Seiten eingeklippt, also diese Druckknöpfe gibt es bei dem auch, aber der wird praktisch auf beiden Seiten eingeklippt, sodass so auch der Sensor sitzt praktisch auch auf der Haut mit. Und das ist irgendwie ein cleveres System, weil es sich anders anfühlt und ich empfinde es als recht komfortabel, muss ich sagen.
Das heißt, das Band hat nicht mehr die Elektroden drin?
Ja, das Band hat schon Elektroden drin, aber du hast praktisch eine Stelle, an der Sensor selbst, glaube ich, misst gar nicht groß nochmal mit. Du hast die Elektroden im Band, aber das Band ist halt nicht durchgängig, sondern der Sensor überbrückt das wahrscheinlich, weil du klippst den halt auf beiden Seiten ein und du hast eine kleine Stelle vom Sensor, die dann auf dir drauf sitzt. Und das heißt, der Sensor ist praktisch...
Du hast nicht diesen BH-Haken am Rücken, den du immer nicht aufkriegst, sondern du hast den... Ah, okay, das ist so.
Genau, du machst den praktisch vorne am Sensor zu, was auch clever ist. Ja. Also der Verschlussmechanismus, ich empfinde den als relativ schlau. Und dann hast du halt eben keinen durchgängigen Gurt mit diesem komischen BH-artigen Haken, sondern hast halt irgendwie so eine Art von vorne Clip. Und ich empfinde es als angenehmer als zum Beispiel jetzt mein Garmin-Gurt, der dieses klassische Konzept hat vom Zumachen. Aber das ist auch wahrscheinlich mit einem Strich dann Geschmackssache, muss man vielleicht auch ausprobieren, was einem da besser passt.
Gut. Ich linke mal diese Gurte und dann schauen wir mal. Ich bin mit meinem Pick noch nicht weiter. Ich arbeite noch dran. Ich habe das falsch verstanden. Aber vielleicht wird es noch. Ein paar Minuten brauche ich noch, aber solange kann Alex was picken.
Naja, ich meine das ganz kurz.
Das ist
es geht nämlich ums Es geht nämlich ums Wetter. Und wie wir alle wissen, Wetter sehr egal. Also Wetter ist eine sehr unnötige Information, solange bis dieses ins reale Leben, in die Praxis reinfuscht, dieses Wetter, nicht wahr? Ja. Dann wird Wetter plötzlich sehr relevant. Und bei uns hat angefangen zu schneien. Und das hat viele Konsequenzen, nicht wahr? Das ist von Winterreifen bis längere Strecken, die du einplanen musst, Auto freikratzen, All diese Späße haben Konsequenzen. Kann nicht mehr laufen gehen draußen, Zeitplanung, alles geht durcheinander. Jedenfalls habe ich mir Mercury Weather, seit 2 Monaten gucke ich mir das an. Das ist eine neue Wetter-App. Und die ist sehr schön, weil die sehr übersichtlich ist, wie ich finde. Also ich bin mir sicher, deswegen habe ich während der Show schon mal nochmal gesucht. Wir haben die bestimmt mal erwähnt hier, aber nie wirklich gepickt. Und jetzt nach 2 Monaten bin ich mir recht zuversichtlich, dass das gefallen könnte. Das ist eine sehr nette Wetter-App, die übersichtliches Design bietet und gut lesbar ist. Sie haben es gleichzeitig beim Start aufs iPhone, iPad und die Watch geschafft. Ich habe sie auch, Watch ist interessant, weil sie, also Widgets sind natürlich selbstverständlich, wenn die schon alle 3 Plattformen unterstützen, die für mich wichtig sind. Ich habe die als Komplikation neben anderen Wetter-Apps mitlaufen lassen. Neben Carrot Weather, was ich im Abo weiterhin habe, auch Apples Wetterdaten werden mir angezeigt. Und das variiert natürlich ein bisschen, aber nicht stark genug, dass ich sagen würde, für mich ist die unpassend. Weil das ist ja immer die Frage bei den Wetter-Apps, ne? Also ist da ein Anbieter dahinter, dem du irgendwie für deine Region irgendwie trauen kannst, dass der Wetterdaten liefert? Und manche Leute sind natürlich vielleicht zu Recht, vielleicht zu Unrecht, auf jedes Grad genau muss das funktionieren, weil ich bin da ein bisschen flexibler, würde ich sagen. Deswegen, das muss man ausprobieren, ja. Und sie nutzen halt Open Weather, was nichts Open Source Technisches ist, einfach ein anderer Wetteranbieter, der diese Open Sache einfach als Marke nutzt. Die sind genauso eine bezahlte Schnittstelle wie alle Wetter-Apps. Deswegen, Wetter-Apps sind nie günstig für den Anbieter, der eine Wetter-App baut. Und deswegen verlangen die auch einfach eine Abo-Gebühr. Du kannst es auch einmalig kaufen zu einem Lifetime, in Anführungszeichen Lifetime-Deal. Ich finde es eine sehr übersichtliche Wetter-App. Ich mag das ganze Layout. Ich finde es sehr verständlich. Es macht halt eine ganz andere Konkurrenz auf zu Carrot Weather, die einfach sehr verspielt sind und mit vielen Spielereien daherkommen und mit mit lustigen Ansagen etc. Das ist eher so neutral gehalten, aber halt hübsch und mit ein bisschen seitlichem Scrollen, weil ja der Tag und Stunden eventuell lang sind und dann kann man sich da so ein bisschen durchklicken. Ich finde die auf der Watch sehr cool. Als Alternative zu Apples Wettergeschichte, wenn der Datenlieferant in deiner Region vernünftige Daten ausspielt, was ja immer unterschiedlich sein kann, finde ich es eine sehr, sehr nette Geschichte, muss ich sagen. Die App heißt Mercury Weather.
Mercury, genau. Und ich habe die auch seit iOS 16 wahrscheinlich.
Ja, zwei Monate.
Mal angeschaut. Sieht soweit alles recht plausibel aus mit den Wetterdaten. Das scheint soweit zu stimmen und großer Vorteil natürlich, hier die Entwickler Marlin und Kai sind Hörer von uns in Vancouver. Mhm,
genau.
Sehr hervorragend.
Ja. Und das für mich persönlich bald Wetterdaten alles irrelevant. Das Beste ist aber einfach dieses, wenn du in den Einstellungen Premium hast, danke übrigens nochmal, hast du dieses, hey, du hast Premium und dann sind da lauter so kleine Wetter-Icons und die wackeln hin und her, wenn du das Telefon bewegst, dann bewegen die sich da drin und kullern dann durch diese eine Box. Ich könnte stundenlang auf dieses Telefon hin und her wackeln. Das ist so ein saudummes Feature und ich lieb's. Ja.
So, okay. Gut, ich link das, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da war, glaube ich, auch eine Demo-Periode, die du klicken konntest, wenn du das neu anschaltest. So, ich glaube, ich habe meinen Pick in einen Zustand gebracht.
Durch Strom hast du ihn.
Durch Strom, und er hat den Strom entgegengenommen. Oh, und vielleicht funktioniert das für einen kurzen Moment. Wir müssen uns da wahrscheinlich beeilen. Jetzt habe ich, Moment, wir sind gleich wieder für Sie da.
Zwischendrin ist hier gerade durch meinen Screen mal wieder das Grand Theft Alma-Bild. Eins der Grand Theft Alma-Bilder habe ich
gelassen. Es gibt mehrere, das
kommt,
ne?
Öfters.
Ja, und ich glaub, immer wieder begeistert.
Ich glaube, ich muss das noch feinjustieren.
Ich denke auch.
Ich muss genau auf GTA nochmal abstimmen.
Ja, ich denke auch.
So, und zwar drahtlose Mikrofone. Bisher immer großer Quatsch, schlechte Qualität, teuer, such eins aus. Und es ist war immer so ein bisschen schwierig. Und ich sehe jetzt seit einiger Zeit sehe ich auf YouTube immer hier diese Rode Wireless Go Mikrofone herumlaufen. Mhm. Das ist jetzt nicht wireless, weil das am Mischer angesteckt ist. Das ist so Streichholzschachtel groß, der Empfänger und der Sender und noch ein Sender. Und das gibt's für 300 Euro. Und jetzt habe ich hier mal den Empfänger eben angesteckt an den Mixer und jetzt stecke ich mir dieses Kästchen hier an den Kragen und schauen wir mal, ob ihr mich hören könnt. Die Batterie ist sehr leer, deswegen weiß ich nicht, wie es dann wirklich wird, aber wir schauen einfach mal. Ich mache mal mein großes Mikro aus und das kleine Mikro an und dann hört ihr vielleicht was oder auch nicht.
Doch, doch. Du.
Es ist ein bisschen auf der rauschigen Seite jetzt, aber das geht noch besser. Ich habe, warte mal, muss mal noch mal sehen, habe ich es richtig rum hingeklemmt? So gehört es richtig. Oh. So, wenn ich nur richtig reinspreche, dann funktioniert es auch. Das Kästchen, das kannst du dir so an den Kragen hinhängen und dann funktioniert das. Es gibt aber auch zusätzlich noch als Zubehör, gibt es verkabelte längere, die du dann ganz, ganz klein an den Kragen hängen kannst für nochmal einen Huni. Und ich sehe dir die ganze Zeit auf YouTube und es hört sich dort immer sehr gut an. Bei mir ist jetzt ein bisschen schwierig, glaube ich, mit dem Raum und Sachen, weiß ich nicht genau, aber es funktioniert zumindest. Latenz ist sehr, sehr niedrig. Mhm. Also ich falle mir nicht selber ins Wort, wenn ich jetzt da reinspreche. Und die sind sehr flexibel einsetzbar, weil da kommt jetzt analoges Audio rausgefallen, was okay ist. Ich kann aber auch, was auch sehr lustig ist, da kommt USB-C aus dem Empfänger rausgefallen. Das kann ich in ein Smartphone stecken und dann mit dem Smartphone die beiden Kanäle aufnehmen. Dann habe ich getrennte Kanäle oder gemixte Kanäle, wo ich die beiden Mikros aufnehmen kann. Und dann habe ich halt kann ich mein Smartphone als Rekorder verwenden. Da gibt es eine App von Rode auch oder ja, und da gibt es noch die USB auf Lightning-Kabel oder halt USB-C auf USB-C-Kabel für Android und so. Und für nächstes Jahr dann. Und dann kannst du hier mit diesen kleinen Geräten Funkstrecken machen oder was draußen aufnehmen. Es sind auch drei Katzen dabei, drei kleine Katzen zum Draufstecken. Und die kleinen Ansteckmikros, die gibt es dann auch mit und ohne Katze, wenn du für Windschutz noch was brauchst. Und das sieht so relativ vielversprechend aus. Die waren jetzt alle leer. Jetzt habe ich sie ein bisschen voll gemacht, aber wahrscheinlich ist gleich der Saft auch wieder leer. Also es gibt auch so ein Handstativ dafür, dass du es Leuten unter die Nase halten kannst, so für ein Interview. Ah. Und das ist so ganz nett insgesamt. Ich schalte mal wieder zurück auf mein normales. Schauen wir auf die Webseite, das sind also hier die drei Stück. Du kannst auch nur den Sender und einen Kanal kaufen, dann kostet es 230 oder so. Und ich habe das jetzt sehr oft gesehen. Du kannst natürlich auch oft auf deinen Coldshow draufstecken und dann direkt in die Kamera gehen mit Analog-Audio. Oder du nimmst das dann irgendwie extern auf, gibt ein paar Apps dazu und Zeug. Also stellt sich wie eine Soundkarte dar. Du kannst auch an Mac hängen oder so. Ist relativ flexibel. Mhm. Und ja, also so kleine Ansteckmikros mit drahtlos drin. Und das ist relativ, glaube ich, relativ vielversprechend.
Die haben doch gerade neu, oder? Oder ist das ein neues Muster jetzt, ne?
Da gab es vorher einen Vorgänger. Ich weiß nicht genau, was der Unterschied ist. Und jetzt kam hier Version 2 und das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ich muss nur gucken, wieso die nicht laden wollten. Muss ich nochmal ausmachen und dann nochmal richtig laden. An dem IKEA-Ladegerät wollten sie offensichtlich nicht laden. Und der eine ist jetzt auch ganz ausgegangen. Also war nur ein bisschen Strom drin. Müssen wir mal gucken, was da das Problem war, ob da ein anderer Charger irgendwie besser funktioniert. Ja,
vermutlich, weil das Rode mit diesem durchstrichenen O so tut, als wäre es Schwedisch. In Wirklichkeit ist es es aber nicht, weil es aus Australien kommt. Deswegen kann es am schwedischen
Ladegerät nicht. Gewagt, so klar. Theorie.
Hallo? Genau so funktioniert. Also ich mache eine direkte Telekom-Gruppe auf. So macht man sich nämlich seine Realitäten, Leute. So, habt ihr das auch gelernt?
Das Ladegerät, an dem es dann funktioniert hat, war auch von Ikea.
Okay. Das ignorieren wir einfach. Das ist ein Einzelfall. So.
Ja. Und ich werde mal versuchen, euch mit dem Ding im Seidel da draußen was aufnehmen kann. Dann gehen wir irgendwo hin und stecken uns die an und dann schauen wir mal, wie das funktioniert.
Ziemlich cool.
Das ist, glaube ich, mal ganz, ganz lustig so. Und sie sind halt, sie tragen ein bisschen auf, wenn du sie so am Kragen trägst, aber du kannst sie natürlich mit dem extra Mikro nochmal dann verlängern und das in die Hosentasche stecken oder sonst
schon. Gut.
Das ist schon ganz nett. Und hört sich
sehr gut an, also ja.
Muss ich mal gucken, wie es sich dann wirklich anhört, wenn man das. Und das ist natürlich auch super nice, wenn das Audio da nicht so eine Latenz bekommt, dass es dann hinterher auf deiner Kamera, wenn du es direkt in die Kamera aufnimmst, auch stimmt. Was natürlich möglicherweise interessant ist. Ich habe noch nicht probiert, ob es mit dem iPhone in der iPhone-eigenen Kamera mit Video gleichzeitig aufnimmt. Das wäre natürlich auch noch super nice.
Okay.
Ja, dann hättest du vielleicht sogar alles. Oder mit einer anderen. Ich weiß gar nicht, was das iPhone-Kamera-App macht, wenn du da mit externem Mikro dran bist.
Kommt ja ein bisschen drauf an. Aber eigentlich sollte es gehen. Also wenn das Mikrofon nichts Extravagantes macht, sollte es gehen. Also auch die Rode Lightning-Aufsteckmikros, die funktionieren auch in der Kamera ab.
Ja. Müsste an sich gehen. Muss man mal probieren, ob das dann wirklich geht. Es kommt noch dazu ein lustiges Tischlein. Es gibt auch als Third-Party-Zubehör gibt so eine Akku-Pack mit dreimal USB-C drin, wo du das dann in der Schachtel gleich immer geladen durch die Gegend tragen kannst und solche Sachen. Also da hat sich so ein bisschen was schon drumherum gebildet und ich sehe, wie gesagt, die Dinger die ganze Zeit auf YouTube, weil die, glaube ich, sehr, sehr praktisch sind. Gut. Hat das auch noch geklappt? Danke sehr fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn ihr möchtet, bitte und so Punkt Plus, dann könnt ihr die Sendung direkt unterstützen und die Sendung hören und sehen und Dinge tun und Plus-Content dazu bekommen. In den Shownotes steht meistens dabei, was das für Plus-Content ist zum Beispiel. Da wird heute zum Beispiel dabei stehen, das haben wir vorher geredet, ich habe schon wieder vergessen.
Über Wichteltüren.
Wichteltüren.
Ja, und Black Friday Deals.
Ja. Gleich.
Ja. Siehst du mal, sehr gut. Also, herzlichen Dank, bitte unser Punkt Plus. Danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht.
Gute Nacht.